Hallo, guten Morgen. Hier meldet sich der Ü-Wagen, hier meldet sich Julita Münch, heute aus Oberhausen. Und zwar stehen wir in der Marktstraße, Ecke Gewerkschaftsstraße, mit dem Thema, wenn Theresa aus Gdansk, also aus Danzig, nicht wäre, Haushaltshilfen aus dem Osten. Das ist wahrscheinlich der Traum von den meisten von uns, so mit den eigenen, in den eigenen vier Wänden mit dem Leben abschließen, ganz umsorgt und ruhig und entspannt und geborgen. Bloß für immer mehr Familien ist das gar nicht zu leisten, das für Vater oder Mutter oder sonst jemanden aus der Familie herzustellen. Gar nicht mehr alleine zu tragen. Die Hilfe aus dem Osten von Haushaltshilfen, / Altenbetreuerinnen aus dem Osten ist da kaum zu unterschätzen. Geschätzte 120.000 bis 150.000 Altenbetreuerinnen leben hier in Deutschland bei uns, tragen ihre Euros nach Polen oder nach Tschechien, entlasten unser Sozialsystem und entlasten vor allen Dingen auch die Angehörigen. Also ein gutes Geschäft, eine gute Sache für alle Seiten. Darüber wollen wir heute reden, hier bei Hallo Ü-Wagen in Oberhausen in der Marktstraße, mittendrin von 11 bis 13 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie kommen und mitreden und vielleicht auch von Ihren Erfahrungen reden zum Thema, wenn Theresa aus Gdansk nicht wäre, Haushaltshilfen aus dem Osten. Die Menschen, die wir eingeladen haben, gleich mit Ihnen über das Thema zu reden, die möchte ich Ihnen gleich vorstellen. Aber vielleicht lassen wir erst das Thema ein bisschen sacken. Denken Sie im Moment einfach drüber nach. Und wenn Sie mögen, melden Sie sich auch unter 0800 5678 und dreimal die 5, 0800 5678 und dreimal die 5 bei uns und erzählen Sie von Ihren Erfahrungen. Live hier in Oberhausen in der Marktstraße, Ecke Gewerkschaftsstraße und natürlich auf WDR 5. Hallo Ü-Wagen mit dem Thema, wenn Theresa aus Gdansk, aus Danzig nicht wäre, Haushaltshilfen aus dem Osten. Hier mittendrin in Oberhausen. Und das würde ich jetzt gerne von Ihnen wissen. Sie zum Beispiel, wie heißen Sie?
Gabriela Ton.
Haben Sie schon mal davon gehört, Frau Ton?
Natürlich.
Sie sagen so, natürlich. In Ihrem Umfeld oder wo?
Gucken Sie in die Tagespresse. Erstens. Zweitens, die Situation sowieso. Altern in Deutschland. Vereinsamung. Und dann kommt das Thema sowieso auf.
Was denken Sie denn dazu?
Weil das eine ziemliche Scheiße ist, wenn man alleine ist und nicht weiß, wie man überleben soll.
Also Sie glauben, dass es sehr nötig ist, Hilfe in Anspruch zu nehmen?
Generell sowieso, egal welche Altersstufe. Hilfe braucht man immer und da muss man den Mund aufmachen.
Ja, aber wir reden ja heute über Haushaltshilfen, /Betreuung, das steckt ja da drunter, aus dem Osten. Haben Sie dazu auch eine Meinung?
Habe ich auch eine Meinung. Die meisten Frauen, die hier hinkommen, um 800 Euro im Monat zu verdienen, haben zu Hause selber Familie, haben hier 3 Monate Aufenthalt als Besuchervisa und haben diesen 24-Stunden-Dienst offiziell. Haushaltshilfen machen aber Pflege. Und dann ist das auch so, dass die nur 2 Stunden am Tag überhaupt für sich Zeit haben. Und wenn man eine demenzerkrankte Frau oder Mann betreuen muss, ist das nicht einfach nur so, ein bisschen so streicheln oder was, sondern man muss die ganze Zeit 150 Grad aufpassen. Derjenige sich nicht verletzt, dass derjenige dem gut geht, das ist ja schließlich meine Aufgabe. Und die Bedürfnisse dieser Frauen sind total in dem Moment völlig egal. Und darauf wird auch gar keine Rücksicht genommen.
Ja, betreuenden Frauen, meinen Sie, ne? Sie kennen sich so gut aus mit dem Thema, wie kommt das?
Ganz einfach, ich bin examinierte Krankenschwester.
Ich dachte schon, sie kommt doch bestimmt irgendwie aus dem Metier. Also da ist weniger so ein Gefühl von, wenn ich richtig höre, von Konkurrenz oder die nehmen uns hier irgendwie Arbeit weg. Nee, sie schütteln auch schon ganz heftig mit dem Kopf, ist was anderes.
Was heißt die Konkurrenz? Versuchen Sie doch einfach mal in der heutigen Zeit eine Arbeit zu finden. Dann suchen Sie erstmal einen flexiblen Arbeitgeber. Weil alles andere ist ja so, die Stückzahl ist ja bekanntlich steht ja im Raum. Also wenn Sie im Altenheim arbeiten, dann haben Sie eine gewisse Stückzahlvorgabe.
Stückzahl? Was heißt das denn, Stückzahlvorgabe?
Ja, das hört sich sehr brutal an. Das mag richtig sein. Es wird folgendermaßen gemacht.
Arbeitsleistungen pro Zeiteinheit, die Sie ableisten müssen. Also was weiß ich, 5-mal Kaffee eingeschenkt, 6-mal Windeln gewechselt oder so?
Nein, nein. Sie bekommen Patienten. Und sie haben dann eine Zeitvorgabe und sie müssen dann diese Patienten mit allem, was der medizinische Dienst vorgibt, aktivierende Pflege zum Beispiel, in 5 Minuten abgehandelt haben. Ich denke mir, dieses Gesundheitssystem ist unheimlich krank. Da ist kein Krankenschein mehr notwendig, da ist auch keine Therapieform mehr notwendig, da ist eine ganz radikale Umdenkung notwendig, weil jeder wird alt und jeder will im Endeffekt auch seine Bedürfnisse im Alter haben. Und wenn sie innerhalb von 5 Minuten eine Grundpflege machen sollen und sollen dann noch aktivieren, das heißt, derjenige, der da gewaschen werden soll, soll, ich betone extra soll, weil ich mag dieses soll überhaupt nicht, der soll dann auch noch ansprechend unterhalten sein, der soll sich austauschen und der soll auch zum Teil, was er kann, mit seinen Händen die Zähne putzen oder sein Gesicht waschen oder was auch immer.
Also wenn ich das richtig verstehe, was Sie da sagen, dann meinen Sie, das ist im Altenheim auch kein schönes Altern sozusagen. Also besser zu Hause bleiben und sich jemanden suchen, der einen betreut.
Das System ist ja teilweise sowieso, dass man von...
Lassen Sie uns mal nicht über das Altenheim reden, sondern über die Betreuung aus dem Osten. Das ist ja heute unser Thema. Da haben Sie also keine schlechten Gefühle bei, sondern Sie denken, nö, das kann... Also wenn ich interpretiere Sie jetzt, müssen Sie mir sagen, ob es richtig ist. Kann ich verstehen, wenn jemand das tut? Weil ich hätte auch lieber jemanden an der Seite, der nicht nach einem 5-Minuten-Takt mich bürsten muss.
Ja, wie gesagt, es hat also 2 Seiten. Und diese 2 Seiten, die muss man halt betrachten. Einerseits geht es halt um Menschen und nicht um Maschinen. Und wie gesagt, ich stelle auch immer noch das Bedürfnis des Einzelnen dar. Und vor allen Dingen, da muss auch befriedigt sein. Ansonsten, jemand, der zu Hause ist, hat natürlich ein anderes Umfeld. Es ist gewohnt. Aber derjenige, der in diesen Haushalt reinkommt, muss sich natürlich da anpassen. Frage. Eine polnische, ich sag jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, Haushaltshilfe. Kann die Deutsch? Immer komplett? Wie unterhalten die sich? Wäre es nicht sinnvoller, einfach auch hier in Deutschland solche Möglichkeiten für Frauen, die diese Arbeit machen wollen, auch unterstützen von den polnischen Krankenschwestern beziehungsweise von den Haushaltshilfen, ein System aufzubauen, das so eine gegenseitige Geschichte ist. Einerseits, ich bekomme jemand, der gut für mich sorgt, der meine Bedürfnisse in irgendeiner Form umsetzen kann, aber der auch was von mir bekommt. Also nicht nur dieses Geld und das Überleben in der Familie in Polen, weil die Frauen haben doch auch Einsamkeitsgefühle. Die sind 3 Monate lang hier. Die kennen hier keinen. Und ich denke mir, da muss man auch auf der anderen Seite entgegenwirken. So geht das nicht.
Also ganz viele Seiten sind drin bei diesem Thema. Sagen Sie nochmal Ihren Namen?
Ja, klar. Gabriela Thon.
Dankeschön. Darf ich Sie auch fragen, wie Sie heißen?
Herbert Holz.
Herr Holz, haben Sie auch eine Meinung zu dem Thema?
Ja, ich habe, weil bei uns im Haus Treppen putzen. Und die kommt dann einmal in der Woche, kommen dann immer Treppen und die ist auch aus Polen.
Ah, da geht es aber um reine Haushaltshilfe, ne? Geht es so um Betreuung? Kennen Sie jemanden in Ihrem Umfeld vielleicht, wo, oder haben Sie schon mal davon gehört, dass jemand zum Beispiel aus dem Osten kommt und dann jemanden betreut, der alleine zu Hause lebt?
Nee, eigentlich so nicht. Wohl die ganzen Krankenpflege, die jetzt alle wie Pilze aus der Erde schießen von den Kranken, aber sonst...
Betreuungsdienste meinen Sie, ne?
Ja, aber wie gesagt, bei uns ist nur mit dem Putzen Treppenhaus.
Okay, danke schön. Darf ich Sie fragen? Haben Sie auch eine Meinung zu dem Thema?
Ja, keine Ahnung davon. Also ich kenne weder jemanden noch, also ich habe auch keine Beziehung. Ich dachte, ich höre mal was davon. Das Einzige, was ich mal gehört habe, meine Tochter ist Krankenschwester und die hat mal gesagt, also die macht Familien- und Krankenpflege und die hat gesagt, dass irgendeine von den Patienten war, ja, jetzt haben sie sich eine von Ostdeutschland geholt, also die können wir jetzt streichen, weil das wohl billiger ist oder was, ich weiß es nicht. Ich habe dann auch nichts wieder drüber gehört. Das ist das Einzige, was ich davon weiß.
Ja, dann werden Sie heute eine ganze Menge mehr erfahren. Mögen Sie Ihren Namen sagen?
Eleonore Schäfer.
Dankeschön. Wenn Theresa aus Gdansk nicht wäre, Haushaltshilfen aus dem Osten, heißt nämlich unser Thema heute, darüber werden wir reden und Sie werden eine ganze Menge erfahren von den Menschen, die heute da sind, um mit Ihnen dazu zu reden. Aber eine Dame aus dem Publikum, ja, natürlich, sagen Sie Ihren Namen.
Ach so, ich wollte fragen, jetzt ist jemand da, bis 20. Dezember, wie es heißt, alle 3 Monate. Wenn die Person jetzt weg ist, kommt dann eine neue, fremde, andere, muss man sich da wieder dran gewöhnen? Oder wann kann die, die man gerne haben möchte, wieder, wann kann die zurückkommen?
Also die Frage ist das so ein wechselndes System oder kann jemand immer wieder kommen, wenn sie sich jetzt einfach aneinander gewöhnt haben, sich vielleicht auch schätzen gelernt haben? Ja, ist ja auch unangenehm, wahrscheinlich immer wieder jemand Fremdes zu finden, ne?
Ja, das meine ich. Und das geht ja über eine Agentur und alle Steuern, alles zahlen die auch in Krankenkasse, aber man zahlt ja an die Agentur, ne? Und dann bekommt die von der Agentur ihren Obolus. Nein, nicht von der Frau, die sie betreut, nicht, sondern von der Agentur. Nicht?
Haben Sie sich schon mal darum gekümmert, schon mal nachgefragt?
Ja, eben. Nee, da weiß ich das von der, die schon hat. Nur ist die Frage eben mit dem Wechsel immer. Ist das möglich oder die müssen nach 3 Monaten wieder weg?
Das werden wir klären in dieser Sendung. Dankeschön. Mögen Sie Ihren Namen sagen?
Ja.
Nö, müssen Sie nicht, wenn Sie nicht wollen. Nö, muss ja überhaupt nicht sein. Also, dann möchte ich Sie bitten, können Sie sich vorstellen, sagen Sie Ihren Namen und Ihre Funktion, würden Sie das tun?
Ja, hallo, mein Name ist Bernhard Rupp, ich komme, wie man unschwer hören kann, aus Österreich und war als wissenschaftlicher Berater mit dem Thema beschäftigt. Es gibt in Österreich ein neues Gesetz seit Mitte letzten Jahres und ich, ein Kollege Professor Schmidt und meine Wenigkeit hatten auch den Auftrag vom Bundessozialministerium, dann diese neue Rechtslage und das Fördermodell auch zu evaluieren. Deswegen bin ich hier, weil wir schon etwas mehr Erfahrungen auch mit der legalisierten Form dieser Betreuung und Pflege haben.
Dankeschön. Und Sie?
Ja, mein Name ist Helmut Wallraffen-Dreisow. Ich bin der Geschäftsführer der städtischen Sozialholding in Mönchengladbach. Und wir machen Beginn bei der Beratung über ambulante Dienstleistungen in Wohn- und Hausgemeinschaften bis hin zur vollstationären Betreuung. Alles das, was eben schon angesprochen wurde in Mönchengladbach.
Ja, mein Name ist Klaus Fussek. Ich bin im Leitungsteam eines ambulanten Pflegedienstes. Und dieses Thema, was die Dame vorher erzählt hat, ist Alltag, tägliche Praxis.
Mein Name ist Ingrid Backes. Ich bin Journalistin und ich bin Tochter. Und die Theresas aus Gdansk und so weiter haben mir sehr, sehr geholfen und meine Mutter sozusagen ermöglicht, zu Hause auch in Ruhe dann die Augen zu schließen vor kurzem.
Kommen Sie doch schon mal auf meine andere Seite, aufs Sofa und nach der nächsten Musik ist das ein, denke ich, auch ganz guter Einstieg und vielleicht auch schon eine Beantwortung Ihrer Frage. Dankeschön. Hallo Ü-Wagen, live auf WDR 5 und natürlich hier in Oberhausen in der Marktstraße, Ecke Gewerkschaftsstraße. Und jetzt sitzt Ingrid Backes neben mir, Journalistin, aber sagen wir mal in diesem Falle hauptberuflich Tochter. Sie haben erzählt, Sie haben Haushalts-Betreuungshilfen aus dem Osten in Anspruch genommen. Mögen Sie erzählen, wie es zu der Situation gekommen ist?
Ja, das ist der berühmte Tag X. Dann kommt ein Anruf und dann in diesem Fall von der Minijobfrau, die sich um meine Mutter gekümmert hat, die ist also nachmittags mit ihr spazieren gegangen, einen Kaffee getrunken. Und die kam eben eines Tages und rief dann an, 100 Kilometer Entfernung natürlich, ne? Und sagte, die Mutter liegt unterm Küchentisch. Die war also nicht gefallen oder gestürzt oder irgendwas, sondern hatte sich dorthin gebettet, Kissen unterm Kopf und eine Decke übergezogen und war nicht mehr wach zu kriegen. So, dann habe ich Hausarzt angerufen, mich ins Auto geworfen. Und als ich ankam, war die Mutter also dann schon im Krankenhaus wegen starker Dehydrierung, also zu wenig getrunken schlicht und einfach. Und das, ne, dadurch war sie dann so sehr geschwächt. Und dann kriegte ich also sowohl vom Hausarzt wie vom sozialen Dienst im Krankenhaus und noch ein bisschen drumherum kriegte ich gesagt, also sie ist jetzt 85, das geht nicht mehr so weiter, sie kann nicht mehr alleine leben. Und ich muss mir jetzt was überlegen, was passiert. Und das, ja, mit Tag X meint man dann, ab jetzt ist nichts mehr so wie vorher.
Und dann, was haben Sie dann gemacht? Ist das bis dahin so gewesen, dass meistens macht man das ja so, dass man die Dinge, die nicht so ganz angenehm sind, eher wegschiebt, ne? So ein bisschen den Kopf in den Sand steckt. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht auch so gemacht haben und wird schon gut gehen, so mit dem Grundgefühl. Ist dann so die Maschine angelaufen?
Nein, ich war vorbereitet. Ich bin Einzelkind. Ich habe immer gewusst, ne, als die Eltern über 80 wurden, irgendwann kommt die Situation. Mein Vater hatte 2000 Schlaganfall. Das heißt, das mussten wir dann erstmal organisieren. Mit Pflegedienst morgens und abends hat sich die Mutter gekümmert. Und ich sozusagen das Außenministerium gemacht. Die ganze Verwaltung und Wäsche zum Mangeln, dass sie sich nicht übernimmt. Als er 2003 gestorben ist, habe ich gemerkt, meine Mutter wird verwirrt. Die akzeptiert das gar nicht, dass er gestorben ist. Die wartet auf ihn und kriegt also ja so eine zeitliche Desorientierung. Hat aber ihr eigenes Haus gehabt und hat Haushalt noch alles so weit hingekriegt. Und dann habe ich eben Essen auf Rädern plus die Minijobfrau. Also man hilft sich dann so weiter bis eben zu jenem Tag. Und bis dahin hatte ich mir natürlich 1000 Möglichkeiten überlegt. Ich hatte in meiner Stadt mich umgeguckt, Seniorenwohnungen, was gibt's da an Möglichkeiten, wo sie relativ unabhängig ist oder noch eigene Möbel mitbringen kann. Hab mit ihr darüber gesprochen, das ging dann alles nicht, weil ich gemerkt habe, da ist bei ihr der Widerstand sehr groß. Und ich auch gemerkt habe, die Möglichkeiten, sie unterzubringen, die irgendwie so angenehm waren und gut aussahen, dass ich das Gefühl hatte, da sitzt sie jetzt unter einem Mittelstand, mit dem sie sich menschlich nicht wohlfühlen wird. Ne? Also irgendwelche Beamten, Witwen, das war dann so nicht ihre Gesellschaft. So, und dann hatte ich also in der Tasche für den Notfall zwei Adressen von Vermittlerinnen aus Polen. Und hatte auch schon jetzt Funkfernsehen so Informationen bekommen, dass es eben auch, was die alte Dame angesprochen hat, Vermittlungsagenturen gibt, die dann eben notfalls und auch schnell helfen können. Und habe dann praktisch innerhalb von 5 Tagen diese ganzen Maschinerie angeworfen und ein Zimmer hergerichtet, dass jemand kommen kann etc. Also es war extrem Schock- und Stresssituation.
Das heißt, innerhalb von 5 Tagen ist jemand gekommen, eine Betreuerin?
Ja. Und innerhalb von 5 Tagen habe ich Schränke ausgeräumt und Wäsche besorgt und einen neuen Boden gelegt und ein neues Bett gekauft und eine neue Matratze gekauft und also.
Waren das alles Voraussetzungen oder haben Sie sich gedacht, jetzt will ich sie aber auch ganz besonders wohnlich machen, damit sie sich hoffentlich wohlfühlt?
Natürlich wollte ich, dass sie sich wohlfühlt und wollte auch, dass sie einen menschenwürdigen Arbeitsplatz hat. Und ich habe also, weil ich wusste, die Frau, die da kommen wird, die ist 38. Also ich habe noch die Wahl zwischen Tampons und Binden hingestellt. Ne?
Alles gut vorbereitet. Haben Sie so eine Art Checkliste bekommen von der Agentur? Also das und das und das und das und das sind die Voraussetzungen, das müssen Sie leisten vorher. So muss das aussehen oder ist das Ihrem eigenen Gutdünken überlassen geblieben?
Das ist den Agenturen egal, das ist absolut mein eigenes Gutdünken.
Also Sie hätten jetzt auch sagen können, wunderschön, hier im Wohnzimmer ist eine ausziehbare Schlafcouch, das ist dann jetzt Ihr Platz, bitte. Hätten Sie auch tun können?
Hat mich jedenfalls niemand nachgefragt, was ich für Unterbringungsmöglichkeiten habe oder was ich zu bieten habe.
Ja, und dann? Dann kam die Dame. Woher?
Die Dame kam dann aus Masuren und hatte eine 24-Stunden-Fahrt hinter sich. Sprach sehr gut Deutsch. Hatte 2 kleine Kinder zwischen 5 und 9 Jahre, also eine 5, eine 9 Jahre. Und packte die Dinge an. Ich hatte große Angst vorher noch, dass meine Mutter das nicht akzeptieren würde. Aber die hat sich sofort darauf eingelassen und fand das eigentlich schön, dass jetzt plötzlich 2 junge Frauen in Anführungszeichen um den Küchentisch saßen. Und
Haben Sie vorher miteinander Kontakt gehabt oder sind Sie irgendwann zum Bahnhof gegangen und haben die Frau abgeholt?
Nein, sie hat mich vorher angerufen, weil sie sicherstellen wollte, dass es ihr auch wirklich um Altenbetreuung geht und nicht irgendwelche krummen Dinger dabei sind. Wir wissen, dass auch Frauen aus Osteuropa hier sehr unglücklich verschleppt werden unter falschen Voraussetzungen. Und das hat sie eben sichergestellt. Das heißt, wir haben ein bisschen am Telefon miteinander sprechen können. Und die kam dann mit so einem Klapper-Kleinbus bis vor die Haustür.
Also es ist eigentlich, Sie sagten gerade 5 und 9 Jahre alt, die Kinder zu Hause. Genauso eine Situation, wie die Dame im Publikum das auch beschrieben hatte. Also irgendwie dieser Gedanke daran, was ist denn eigentlich von der anderen Seite? Also welche Einsamkeit oder welche Sehnsuchtsgefühle müssen da auch dabei sein? Da verlässt jemand seine eigene Familie, um dann nach Deutschland zu gehen und Geld zu verdienen. Ist das Thema gewesen oder präsent gewesen oder kam das erst im Nachhinein? Eben 5 Tage Chaos ist Chaos, ne?
Nein, ich hatte also mehrere Karteikarten bekommen, wo ich inzwischen glaube, dass sie alle schon vermittelt waren. Die Dame, die ich nicht wollte, war eben jene, obwohl sie am besten Deutsch sprach, weil ich dachte, die hat furchtbar viel Heimweh mit so 2 kleinen Kindern. Das sollte man eigentlich nicht. Aber die war dann eben frei, ne? Weil vielleicht viele so gedacht haben. Und natürlich war das ein Problem, natürlich haben wir von Anfang an darüber gesprochen, aber sie sagt, sie hat keine Alternative. Die Tochter kann sonst nicht mit zur ersten Kommunion gehen, was für das Mädchen unglaublich wichtig war. Die wäre sonst richtig ausgestoßen gewesen, aber das kostet viel Geld. Also in Polen, das muss man dann bezahlen, weil die ja keine Kirchensteuer haben. Und das war sozusagen ihre Motivation, hierher zu kommen, dass sie auch eine schöne Feier für die ausrichten konnte. Ja.
Hat es das für Sie leichter gemacht, das von Ihrer Seite auch zu machen? Weil es kommt ja vielleicht, ich weiß nicht, so ein kleines bisschen aus dem Gefühl dazu, na, was tun wir auch vielleicht der Frau an? Für uns ist es jetzt ganz klasse, aber wie ist es eigentlich für Sie?
Nein, das war für mich klar. Also ich habe mir auch Bücher besorgt, wie ist das in Polen, weil man hört, die haben auch einen schönen Wirtschaftsaufschwung, der aber eben nicht in jede Ecke ankommt. Und natürlich hat mich das dann auch interessiert, welche Lebensgeschichten und welche Berufsgeschichten dahinter stehen. Ich muss sagen, diese Frau war die Ausnahme. Normalerweise sind die Frauen nach meiner Erfahrung, auch nach dem, was ich im Freundeskreis dann höre, so zwischen 45 und 60 und unterstützen eher ihre erwachsenen Kinder, die dann am Studieren sind. Oder sagen, wir haben hier keine Perspektive, was soll man immer an die Wand gucken, ist vielleicht auch ein Stück Abenteuer dabei. Das sind die Frauen, die natürlich dann am besten zurechtkommen, die auch einfach sagen, das ist für mich eine Chance, nochmal einen anderen Alltag und ein anderes Land kennenzulernen oder mich in der Sprache zu verbessern, die dann die Zeit, die frei war, für Sprachstudien genutzt haben. Die kommen dann mit dieser Einsamkeit am ehesten zurecht. Es gibt natürlich Möglichkeiten, die Einsamkeit auch zu mildern. Also ich habe anfangs gearbeitet mit diesen Telefonkarten, die man so kaufen kann, zumindest in den Großstädten, in den Internetshops, dass man mit einer langen Vorwahl dann sehr günstig zu Hause anrufen kann. Und später gab es dann diese Flatrates für die benachbarten Länder, so dass die Frauen dann eben irgendwie auch, die haben dann 70, 80 Stunden im Monat, ne, mit ihren Freundinnen oder mit ihren Familien telefoniert. Und das war dann einfach nur die Grundgebühr.
Also ein Stückchen zu Hause im Ausland geschaffen. Das war jetzt organisiert über eine private Organisation, ist das richtig?
Ja, über so eine, es gibt ja zahlreiche dieser Vermittlungsagenturen, die arbeiten dann mit polnischen Firmen zusammen. Die polnischen Firmen stellen die Frauen ein und entsenden die dann praktisch nach so einem EU-Entsendegesetz nach Deutschland. Und nach 3 Monaten gehen die dann wieder zurück. Jetzt zu der Frage ganz am Anfang, die Dame gestellt hat. Das klappt ziemlich reibungslos mit dem Wechsel dann. Nach jeweils 2 oder 3 Monaten, je nachdem, wie die Bedürfnisse der Frauen auch sind. Die haben ja auch dann vielleicht daheim den Geburtstag zu feiern oder, ne? Also das ist dann ein bisschen flexibel. Klappt also. Und da diese Agenturen, sowohl die deutsche Vermittlungsagentur wie auch die polnische Firma, am Geld dieser Frauen kräftig mitverdienen, haben die natürlich ein starkes Interesse dran, wenn man sich gut versteht, dass die gleiche Frau dann auch wieder in den Haushalt zurückkommt. Weil dann ist eben eine größere Gewähr, alles läuft reibungslos.
Also es ist eine Frage der Absprache. Und wenn es klappt, dann hat man Glück gehabt und dann geht es eben auch, dass dieselbe Frau öfter wiederkommt.
Es ist kein Problem. Es ist immer, nicht jeder passt zu jedem. Das ist schlicht einfach wie immer zwischenmenschlich. Also Sie können nicht 2 oder 3 Monate in einem Haushalt leben, wo die Stimmung dann nicht hinkommt, ja? Und es ist ein kompliziertes Verhältnis, weil Sie haben die Pflegebedürftige, Sie haben die Frau, die pflegt oder also Haushalt macht, in Anführungszeichen pflegt, die machen ja keine medizinische Pflege, die geben ja keine Insulinspritzen oder ähnliches. Und drittens die Angehörigen. Und Nummer 4 auch nochmal drumherum, es gibt auch ein soziales Umfeld, was beobachtet, was natürlich auch ein bisschen kontrolliert und was, wenn man das gut macht, eben auch mit aufgreift, dass man mal einen Kaffee trinken geht, auch dann vielleicht mit meiner Mutter zusammen. Das hat eben ganz gut geklappt, dass da eben auch Hilfe war. Und dann gibt's eben Frauen, wenn die sich zum Beispiel irgendwie da einfach nur durchbeißen oder so robotermäßig, wir bringen das hinter uns, weil wir in der Not sind, das Geld brauchen, da klappt das natürlich nicht so gut. Es ist also immer eine ganz persönliche Angelegenheit. Ja, es müssen alle Seiten offen sein.
Haben Sie da insgesamt gute Erfahrungen gemacht?
Ich habe insgesamt gute Erfahrungen gemacht, unterm Strich ja. Ich bin nicht mit jeder Frau, hat es geklappt. Ich habe gerade ein Beispiel genannt. Aber es sind alle sehr, sehr liebevoll mit der Mutter umgegangen. Ich habe mich meistens gefreut, wenn ich bin dann alle 14 Tage übers Wochenende nach Hause oder mal in der Woche für Großeinkäufe zu machen und so weiter oder Organisatorisches zu regeln oder mit zum Arzt. Da habe ich mich eigentlich immer drauf gefreut. Und sprachlich, das geht mal gut. Oma geht's mit Händen und Füßen, aber mit ein bisschen Humor und Selbstironie haben wir das ganz gut hingekriegt. Und dass das also, wie eingangs auch gesagt worden ist, eine wahnsinnig schwere Arbeit ist, das ist mir eben auch immer bewusst gewesen. Und wir haben es so gemacht, am Anfang die Dame, die so sehr gut Deutsch konnte, die hat angefangen, ein polnisches Hausbuch anzulegen, auf Polnisch stand, für Frauen, wenn die kommen und nicht so gut Deutsch können. Da stand eben einerseits die Lebensgeschichte meiner Mutter drin, da stand aber auch drin, wie bediene ich die Waschmaschine. Was ja immer ganz große Unterschiede von Modell zu Modell und erst recht von Land zu Land. Sodass da also so eine Kontinuität und damit auch so eine Sicherheit entstanden ist.
Eine leichtere Einarbeitung eben auch ineinander sich gewöhnen. Das klingt alles so, als sei das für Sie als Angehörige eine sehr entlastende Sache gewesen.
Nein, es ist eben schon auf den Wechsel ja auch eingangs der Sendung von der Dame angesprochen worden. Der Wechsel ist Oberstress.
Ich meine insgesamt die Möglichkeit, es so zu regeln.
Insgesamt die Möglichkeit, natürlich. Natürlich. Also es war so, dass wir die Möglichkeit hatten, weil sie hatten ein kleines Häuschen und da konnte man einen separaten Bereich eben auch für die polnische Haushaltshilfe einrichten, sodass sie auch ihren Privatbereich hatte und wo sie ihre Bücher oder, ne, oder Fernsehen gucken konnte etc. Und ja, auf der anderen Seite, warum soll ich meine Mutter dann in ein 4 Kilometer entferntes Altenheim geben? Was jetzt gar nicht mal so schlecht war, soweit ich mich da auskenne, aber wo dann eben auch ich sie in ein Zweibettzimmer hätte tun müssen. Und für mich selber hätte es eben auch keinen Sinn gehabt. Ich bin 56, ich muss eben auch an meine Rente gucken. Und es nützt ja auch der Gesellschaft nichts, wenn ich dann alles hinschmeiße. Ich zahle dann ja auch sozusagen nicht mehr ein in Sozialversicherungen und Rentenversicherungen. Also von daher war das für mich eine Möglichkeit, diesem unlösbaren Dilemma auch zu entgehen. Weil ich glaube, ich hätte ja nicht alle 2 oder 3 Monate irgendwie wechseln können. Das wäre einfach nicht so gut gegangen.
Was hat Sie das gekostet?
Das hat im Schnitt etwa 1700 bis 1800 Euro im Monat gekostet.
Insgesamt alles zusammengerechnet? Oder haben Sie jeweils 1800 Euro auf die Hand, beziehungsweise wahrscheinlich überwiesen, dass ja eine Agentur war, bezahlt?
Die habe ich nach Polen überwiesen, jeden Monat.
Wissen Sie, was davon angekommen ist bei den Frauen?
Also, was Sie mir erzählt haben, nach Abzug von Sozialversicherung, Steuern, also wirklich netto, kam dann raus etwa 700 Euro, die aber dann ins Lotti ausgezahlt worden sind, weil die gingen ja dann aufs heimische Konto. Und davon können Sie sich dann einen Teil eben wieder zurückholen über Steuerjahresausgleich. Aber die Frauen sind, also das weiß ich eben auch von anderen aus Bekanntschaft, die sind mit diesen Firmen nicht sehr zufrieden, weil sie das Gefühl haben, die zahlen uns nicht genug aus. Auf dem Schwarzmarkt kriegt man mehr, da kriegt man dann auch Euro. Und sie klagen eben auch, dass bei einigen Firmen es zu starken Verzögerungen mit der Auszahlung kommt, wo ich den bösen Verdacht habe, den ich nicht beweisen kann, dass da eben auch mit Währungsschwankungen noch mal ein bisschen verdient wird.
Ist da nie so unter der Hand die Anfrage gekommen, können wir das nicht auch anders machen?
da haben wir drüber gesprochen und wir haben dann eben gesagt, okay, ich weiß nicht, da werden die Fachleute vielleicht gleich noch was zu sagen, wie ist das ab 2011? Wenn wir dann also die Freizügigkeit haben, dass wir dann also sozusagen uns einen Kreis von 2 oder 3 Frauen aufbauen, die sich gegenseitig vertreten, weil dann können die hier auch selbstständig oder angestellt, dann haben sie andere Möglichkeiten. Und das war sozusagen, wo wir drauf hingearbeitet haben. Aber jetzt, ne, 26. September, hat meine Mutter nachts und im Schlaf die Augen geschlossen und ist nicht mehr wach geworden.
Ihre Geschichte macht ja deutlich, dass da ganz viele offene Fragen bleiben, was die rechtliche Seite angeht, was die Zuverlässigkeit angeht, nach allen Seiten hin, was ja das lebenswerte Leben für alle Seiten auch angeht, was die Möglichkeit, finden da die Richtigen, finden da die Richtigen eben zueinander. Also ganz viele offene Fragen bleiben dabei. Ist das ein Einzelfall aus Ihrer Sicht, Ihr Fall?
Nein, natürlich nicht. Das ist das große Thema der 50- bis 60-jährigen erwachsenen Kinder. Wir sind eine mobile Gesellschaft. Die meisten wohnen nicht mehr unbedingt in dem Dorf, wo sie herkommen und wo die alten Eltern dann sind. Also muss da irgendwas muss passieren. Also wir zerreiben uns die Köpfe und wir haben natürlich auch Angst, weil es ist juristisch alles nicht so wirklich abgeklärt. Also mit diesen Firmen, die sagen zwar, das ist alles so in Ordnung, ich will das jetzt auch nicht tot recherchieren, ob das dann wirklich so stimmt, aber ich weiß zumindest, dass ich da Sozialabgaben bezahlt habe. Ich hoffe, sie sind dann auch angekommen. Und auf der anderen Seite, sehr viele müssen allein aus Kostengründen auf den Schwarzmarkt zurückgreifen. Und dann wird es natürlich heikel. Weil dann haben sie auch die Möglichkeit, dann sind sie praktisch von jedem abhängig, ob man sie denunziert oder nicht. Also es passiert nicht so oft, also so wie ich das sehe, aber die Angst läuft absolut immer mit, ohne dass man eine Alternative dazu hätte.
Eine schwierige Geschichte. Wenn Theresa aus Gdansk nicht wäre, Haushaltshilfen aus dem Osten, ehrlicherweise müssten wir ja sagen Betreuungshilfen aus dem Osten, aber auch das allein ist ja schon ein rechtliches Problem, auf das wir natürlich noch zu sprechen kommen werden. Sie sagen ganz klar, kein Einzelfall. Wenn man sich die Bevölkerungsstatistiken anguckt, macht es das auch deutlich. Lassen Sie uns den Punkt, wie häufig es eigentlich dazu kommt, gleich nach der nächsten Musik noch mal ein bisschen vertiefen. Dankeschön, dass Sie das erzählt haben. Ingrid Backes, danke. Hallo Ü-Wagen live auf WDR 5 und hier in Oberhausen in der Marktstraße mit dem Thema, wenn Theresa aus Danzig nicht wäre, Haushaltshilfen aus dem Osten. Und ob das, was Frau Backes eben geschildert hat, aus ihrer persönlichen Erfahrung ein Einzelfall ist oder nicht, werden wir jetzt in dieser Runde ein bisschen diskutieren und mal schauen, wie ist denn eigentlich die Situation in Deutschland? Möchten Sie anfangen, Herr Fussek? Sie arbeiten in einem Pflegedienstteam in München.
Also ich bin seit 30 Jahren in der häuslichen Pflege tätig und die Dame, sowohl die Berufskollegin, sondern die Krankenschwester und auch Frau Backes, haben die Realität beschrieben. Das ist natürlich, sind es keine Einzelfälle, wir diskutieren das seit Jahrzehnten und man muss es fast so zuspitzen. Jeder weiß es, jeder kennt es. Fragen Sie einen Arzt, jeder kennt eine Adresse, jeder Pfarrer, jeder Pflegedienst, jeder kennt es.
Welches Ausmaß hat das denn Ihrer Erfahrung nach? Also wir haben über 2 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland zurzeit, also Tendenz stark steigend. Natürlich 70-80% der Menschen werden zu Hause gepflegt und eben nicht in Heimen, sind auch viele Demenzerkrankungen dabei. Kommen die noch dazu zu den 2 Millionen oder sind die da drin?
Wisst ihr, das Schwierige ist, es gibt ja keine verlässlichen Statistiken, sondern die Situation muss man einfach sehen. In jeder Gemeinde, in jeder Stadt weiß man, das ist ein Thema, das wird das zentrale Thema, ja, unsere Menschheit, unsere Gesellschaft. Ja. Das heißt, wir werden älter, die demografische Entwicklung wissen wir auch seit Jahren, die Situation in sehr vielen Pflegeheimen, man muss immer gleich dazu führen, es gibt noch ordentlich geführte Häuser natürlich, dort will ja niemand hin. Ja. Das fragen Sie hier, wenn Sie jeden Passanten fragen, es will niemand hin. Jeder weiß, wenn eine Pflege intensiver geworden ist, dass Familien an ihre Grenzen kommen, da genügt der gesunde Menschenverstand. Also ich habe jeden Tag Anfragen, das Thema Verzweiflung, Überforderung, Überlastung, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, Familien zerbrechen. Man muss sich das ja immer vorstellen, welche Konstellationen sind. Da pflegt die 85-jährige Mutter, Ehefrau, ihren 90-jährigen dementen Ehemann. Da werden alte Rechnungen beglichen, die Ehen waren ja nicht immer so toll. Ja, da ist der Mann vielleicht fremdgegangen oder hat die Frau nicht so toll und jetzt soll die Frau den Mann im Alter Ich erlebe das selber privat. Meine Tante hat Alzheimer und auch wir haben jemand, selbstverständlich. Und die Logik ist, und deswegen begreife ich manchmal gar nicht auch die, ich sage nicht nur politische, sondern gesellschaftspolitische Diskussion, man kann es sich ja ausrechnen. Würde man für eine Dame aus dem Osten, wie das so plakativ heißt, legalisieren, was auch richtig wäre. Ich denke, es wird keinen vernünftigen Menschen geben, der dieses System toll findet. Brauchen wir 4, 5 Legale aus Deutschland. Und es müssen gar nicht immer Pflegekräfte sein. Und dann rechnen Sie sich das aus und dann sind Sie im Monat bei 8, 9, 10.000 Euro. Und dann brauchen wir nicht mehr weiter diskutieren. Es wird wenig Familien geben, die sich das leisten können.
Stellt sich eben schon die Frage, wer kann das überhaupt? Das, was Sie da mitgebracht haben, passt das dazu? Beschreiben Sie das mal für die Menschen im Radio, die es ja nicht sehen können?
Also ich habe gerade gesagt, das, was mich die Angehörigen immer wieder fragen, sie sagen, Herr Fusse, kann ich Ihnen, ich habe ein Problem, dann wird kurz geschildert und dann erzählen die Menschen, dass sie seit Jahren rund um die Uhr 24 Stunden unter Strom stehen. Da sind Wünsche, ich würde mal gerne in Ruhe einkaufen, ich würde gerne mal ins Kino.
Banalitäten sozusagen.
Banalitäten. Und deswegen habe ich mir überlegt, das eine, ich wollte eigentlich einen Kompass mitbringen. Ich habe leider keinen mehr bekommen und jetzt habe ich einen Führer, wie finde ich überhaupt einen Pflegedienst? Das ist ein Dschungel, ja, und zwar einen Pflegedienst, der bedarfsgerecht kommt. Nicht Viertelstunde in der Früh, Viertelstunde am Abend, 23 Stunden und 30 Minuten ist man alleine. Ich habe eine Kerze mitgebracht, um ein bisschen Licht in diesen Irrsinn zu bringen, weil viele Angehörige sagen, sie gehen inzwischen zum Weinen in den Keller, weil sie das vom Partner nicht, sie können nicht mehr, also ein Stückchen Symbolik. Dann einen Schlaf- und Nerventee, wobei bei dem Schlaftee weiß ich gar nicht, ob das so glücklich ist, weil viele können gar nicht mehr durchschlafen. Habe mir nachher überlegt, ob das so glücklich war.
Aber ja, reden Sie jetzt von den betreuenden Personen?
Von den Angehörigen. Also die kommen auf dem Zahnfleisch. Das ist nach Wochen, manche pflegen ja seit Jahren. Ich bin gerade gestern ein Gespräch mit einer Familie, die pflegt auch noch seine pflegebedürftige Schwester. Also die Familie besteht nur noch auf dem Papier. Es ist Urlaub, als ich ihn gefragt habe, Urlaub. Der hatte meine Frage nicht verstanden. Er hat gesagt, Urlaub ist ein Fremdwort. Das hat er im Fremdwörterlexikon. Er erinnert sich mal einen Nachmittag in einem Fußballstadion. Da zehrt er heute noch. Und er war einmal, sagte er, und er überlegte dann, vor 7 Jahren mal am Sonntag in den Bergen. Er pflegt seit 10 Jahren. Und dann habe ich eben ein hochwertiges Nervenpräparat aus dem Reformhaus gekauft. Und zwar hochwertig, weil was dort geleistet wird, ist gigantisch. Und deshalb wäre es wichtig, die Diskussion, die hier auch geführt wird, mal wirklich ganz einseitig aus der Sicht der Angehörigen, wie die Tochter gerade berichtet hat. Man muss sich einfach mal in die Situation hineinversetzen, was das bedeutet. Und zwar häufig ohne Perspektive. Und auch Hausärzte sind hier häufig völlig überfordert, weil in diesen häuslichen Pflege wird ja überhaupt nicht kontrolliert. Ja, das ist, da schaut niemand hin, das will man nicht wissen. Ich sage immer, das Thema Gewalt in der häuslichen Pflege ist das Tabu im Tabu. Ja, und
Sie haben es eben schon gesagt, leise angerissen, da werden Rechnungen beglichen, da ist einfach eine extreme Überforderung an der Tagesordnung.
Natürlich, und dann will ich auch gar nicht verhehlen, dass auch Erbschaftsdiskussionen laufen und so. Also das ist ein Riesenproblem und wir sehen als Gesellschaft, wir haben das noch nicht mal geschafft, das mal in den Bundestagswahlkampf zu bringen. Das ist kein Thema. Ich kann es nicht begreifen, wie wir ein Thema, das wirklich definitiv jede Familie in Deutschland betreffen wird. Jede. Es wird keine Familie in Deutschland geben, die nicht mit dem Thema Pflegebedürftigkeit, in welchem Umfang auch immer, tangiert ist. Niemand. Und wir wissen es auch, weil die ambulanten Pflege ist nicht bedarfsgerecht. Ja, die Sozialstation, die Schwester hat es ja gesagt, die machen ja in der häuslichen Pflege auch Fließbandpflege nach Leistungskomplexen, nach Minuten waschen, nach Minuten Zähne putzen. Das ist doch irre, hat mit der Lebensrealität nichts zu tun. Und diese Damen, Frauen aus Osteuropa, natürlich müssen die Deutsch sprechen. Also ich weiß auch nicht, wer jemand holt, der nicht Deutsch spricht. Das ist ja absurd. Ja.
Vielleicht aus der Not, weil niemand anders kommt, Frau Backes.
Es gibt hier sogar von diesen Pflegevermittlungen Preisunterschiede, ob ja. Jemand Deutsch kann oder nicht Deutsch kann. Da zahlen sie dann, wenn jemand Deutsch kann, 20 Euro mehr.
Ja, das ist. Aber ich meine.
Am Tag.
Man muss natürlich hier auch sagen, auch in diesem System haben wir natürlich irre Begleiterscheinungen. Nein, also man muss klar sagen, wenn man, also ich sage immer, es ist eine Wahl zwischen Pest oder Cholera. Aber auch hier müssen ein paar Grundlagen sein. Also es muss die deutsche Sprache sein. Die Person, die aus Osteuropa kommt, muss schon auch stabil, also von der Persönlichkeit auch jemand sein, die etwas belastbarer ist. Und die Familien, also das ist natürlich hier genauso. Wenn ich diese Dame aus Osteuropa ausbeute, indem ich ihr in die Schlafcouch und so weiter gehe, also wer vernünftig ist, wird diese Frau aus Osteuropa pflegen wie ein Juwel. Und sie wird sie natürlich schauen, dass sie dort Lebensqualität hat. Natürlich, dass sie Auszeit hat. Natürlich muss die frei haben. Natürlich muss die auch mal schlafen dürfen und so weiter. Also das...
Sie sagten gerade, es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera, und es kommt häufig vor, also so die geschätzten 120.000 bis 150.000 Tendenz steigend, würden Sie wahrscheinlich eher unterschreiben, Sie nicken auch, eher vielleicht sogar mehr, riesengraue Zone. Das Thema, was Sie eben ganz kurz gestreift haben, nämlich wer guckt denn schon eigentlich dahinter und wer weiß, was da wirklich passiert so im täglichen Umgang miteinander, das ist in dem Fall ja auch nicht anders, oder? Weil Kontrollen gibt es da ja nicht.
Naja, auch hier nochmal, wir wissen es und wir wissen ganz klar, ich sage das ganz deutlich, wenn wir morgen die sogenannten 100 oder 150.000, ist es ja schon fast egal, wenn wir die morgen ausländerrechtlich ausweisen würden, dann könnten wir in Deutschland nur noch beten, wirklich nur noch beten. Es gibt nicht den Hauch einer Chance, weder die durch ambulante Dienste oder Pflegeheime und schon gar nicht Krankenhäuser zu versorgen. Keine Chance. Und das weiß auch jeder. Ja, und deswegen wird das auch sehr vorsichtig angetestet. Es ist auch diese andere Lüge ist mit Haushaltshilfen. Ja, natürlich pflegen die. Sagen Sie mir einen Haushalt in Deutschland, wo ich 24 Stunden, 7 Tage in der Woche Haushalt mache. Ja, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Wenn man sagt, ja, die Frau darf nicht pflegen. Ja, was soll die denn machen, wenn die alte Dame um 10:30 Uhr zur Toilette muss? Soll sie sagen, nee, warten wir bis um 17 Uhr der Pflegedienst kommt oder die dürfen das Essen kochen, aber nicht anreichen. Sie dürfen, also ist ja irre. Ja. Aber auch hier, warum sagen wir nicht ganz ehrlich als Gesellschaft, das haben wir nicht im Kreuz. Wir fliegen zum Mond und wir leisten uns einen Afghanistan-Krieg oder jeder soll sein Beispiel nehmen, aber die Pflege, boah, das interessiert uns nicht. Das ist eine Form der kollektiven Verdrängung. Und das ist das Ergebnis. Und ich muss sagen, ich sehe keine Alternative, keine bezahlbare Alternative, muss ich ganz klar sagen. Ich habe selber einen Pflegedienst. Ja? Also ich spreche für meine eigene Konkurrenz, wenn Sie so wollen. Aber wir müssen uns im Klaren sein, das haben wir offensichtlich Jahrzehnte verschlafen, dieses Thema. Und wenn es uns nicht angeht, dann werden wir hier Probleme bekommen. Also wir können es uns nicht leisten, dieses Thema einfach weit zu ignorieren.
Nein, diese Verdrängung, wie Sie sie nennen, stoßen wir ja heute zumindest mit diesem Thema hinein. Gleich nach den Nachrichten werden wir das noch weiter vertiefen. Herr Fußek, ich danke Ihnen erstmal. Danke. Hallo Ü-Wagen steht heute in Oberhausen in der Marktstraße, Ecke Gewerkschaftsstraße. Und man könnte meinen, wenn man sich unser heutiges Thema anguckt, wir hätten diesen Platz genau an diesem Ort extra ausgesucht. Aber es war Zufall. Wir stehen direkt vor einem Sanitätshaus, vor einem Reformhaus. Und unser Thema heißt, wenn Theresa aus Gdansk, also aus Danzig, nicht wäre. Haushaltshilfen und auch das ist geschönt, wir hätten eigentlich sagen sollen, aber das ist eine rechtliche Frage. Betreuungshilfen aus dem Osten, das ist unser Thema heute. Und die geschätzte Zahl, das ist schon klar geworden in der ersten Stunde, die geschätzte Zahl von 120.000 bis 150.000 Frauen aus dem Osten, die mittlerweile in Deutschland leben und Betreuungsarbeit leisten, ist wahrscheinlich eher, so sagt jedenfalls Herr Fußek, der Leiter eines Pflegedienstes aus München, der sich gut auskennt und seit langem mit dem Thema beschäftigt, wahrscheinlich viel zu niedrig gegriffen, eine riesen Grauzone. Es werden wahrscheinlich sehr viel mehr sein. Da sehe ich auch Nicken im Publikum. Vielleicht haben auch die einen oder anderen Erfahrungen damit. Wie das denn eigentlich ganz ja auf der rechtlichen Seite aussieht, das würde ich gerne Herrn Wallraffen-Dreiso fragen, der aus der Stadt Mönchengladbach kommt. Und da, das klingt so ganz wundervoll, war das eigentlich früher ein Amt? Wie heißt das jetzt genau, wofür Sie arbeiten?
Also die Sozialholding ist ein
kommunales... Sozialholding, das ist ja ein wunderbarer... Ne?
Wir halten Soziales zusammen. Also das geht nicht nur negativ in der Wirtschaft, das kann man auch ganz positiv im sozialen Bereich machen, wie wir das tun. Und das ist entstanden aus einem Amt, das ist richtig, das Amt gibt es noch, weil es gibt immer mehr ältere Menschen, von daher das Amt für Altenhilfe der Stadt Mönchengladbach brauchen wir, ist wichtig. Aber wir bieten ganz bewusst als Kommune soziale Dienstleistungen an und für uns ist auch sehr wichtig, die Beschäftigten in unserem Konzern dann tariflich zu entlohnen. Und genau das ist das Spannungsfeld, in dem wir hier heute, glaube ich, in der Diskussion noch stehen.
Natürlich, was ein ganz wichtiger Punkt auch ist. Aber erst sind zwei Damen aus dem Publikum hochgekommen, da würde ich Sie gerne fragen, wie heißen Sie?
Sabine Watzlawick.
Ja, Frau Watzlawick, weshalb sind Sie hochgekommen?
Also ich bin heute generell hier hingekommen, weil ich über das Thema ein Referat halte in der Uni und ich arbeite nebenbei auch bei einem Pflegedienst und habe die Erfahrung da auch gemacht, dass eine Frau für ihre Eltern so eine Betreuung aus Polen engagiert hat und ich habe ihm vorhin zugehört und ich wollte das auch einfach mal so bestätigen aus der Praxis, was Sie alles gerade so gesagt haben, dieses auf dem Zahnfleisch laufen, 24 Stunden unter Strom stehen, das hat diese Frau alles erlebt, hat Alternativen gesucht, hat beim Arbeitsamt nachgefragt, bei der Pflegeversicherung, die haben sie alle nur mit großen Augen skeptisch angeguckt und dann hat sie sich an so eine Agentur gewandt, hat dann eine Betreuung bekommen und sie meinte, das ist so toll, sie kann nachts wieder durchschlafen, sie kann in Ruhe zur Arbeit gehen, wenn nichts ist, sagt sie, wird sie nicht angerufen. Wenn was ist, wird sie angerufen. Aber sie weiß, wenn mal ne, den ganzen Tag, dann ist auch alles in Ordnung. Sie weiß, dann ist alles in Ordnung. Und die Mutter war bettlägerig. Sie ist vor kurzem verstorben. Der Vater ist dement. Und auch als die Mutter verstorben ist, hat diese Pflegerin sich darum gekümmert. Sie hat ihr die ganze Arbeit abgenommen, so mit dem Bestatter zusammen. Und das allein das, ne, ja, dieses Kümmern, dass auch immer nachts einer da ist, dass der Vater nicht wieder verwirrt, in Anführungsstrichen, durchs Haus läuft und, wie vorhin schon gesagt wurde, unterm Tisch schläft und so. Ja, das wollte ich einfach mal nur bestätigen und die Frau hat auch gesagt, dass das Thema einfach mal viel mehr publik gemacht werden sollte. Auch eben bei den Pflegeversicherungen und beim Arbeitsamt. Ja.
Und vielleicht auch damit, Dankeschön, dass Sie das erzählt haben, aus der Grauzone rausgeholt worden, denn rein rechtlich, Herr Wallraffen-Drei, so ist es doch eine Grauzone, oder?
Also diese hauswirtschaftlichen Dienstleistungen, wie Frau Backes sagte, ja nicht. Das hat man jetzt so fein clever gemacht, obwohl jeder weiß, dass das nun eine Teildienstleistung ist. Ich gehe davon aus, dass fast alle, ich sage bewusst jetzt polnischen Kolleginnen oder osteuropäischen Kolleginnen, hier auch andere Dienstleistungen erbringen. Das ist das Spannungsfeld eben, dass die Menschen diese Hilfe brauchen. Das ist, glaube ich, heute deutlich geworden. Hier sind Familien überlastet, eindeutig überlastet. Hier braucht's Alternativen. Und hier hat das deutsche Pflegesystem politisch, wie wir auch als Träger, denke ich, viele Jahre versagt, weil wir Angebote gemacht haben, aber wir haben die Angebote gemacht, die wir wollten. Und wir haben nicht die Angebote vorgehalten, die die Menschen brauchen. Und das ist in einem Wandel, auch bei uns in Deutschland. Das kann man sagen, dass es hier in den letzten Jahren, ob es private Pflegedienste sind, freie Wohlfahrtspflege oder auch kommunale, wir bieten jetzt...
Moment. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das ist klar, dass Sie gerne an den Mann und an die Frau bringen möchten, wie toll Sie das machen in Mönchengladbach. Ist bestimmt auch so. Aber ich würde jetzt gerne erstmal wissen, wie sieht es auf der rechtlichen Seite aus? Wenn Theresa aus Gdansk kommt... über eine private Vermittlungsagentur oder wer auch immer. Ist das legal oder ist das nicht legal?
Wenn sie ausschließlich hauswirtschaftliche Dienstleistungen erbringt.
Das heißt also, die Waschmaschine bedient, einkaufen geht, aber zum Beispiel nicht der bettlägerigen Mutter zum Beispiel aus dem Bett heraus hilft, sie auf die Toilette bringt, ihr vielleicht auch dabei hilft, sie dann wieder zurückbringt und wenn sie dann vielleicht sagt, na, ich könnte aber jetzt auch eine neue Vorlage gebrauchen, dann hole ich die auch aus dem Schrank und helfe ihr vielleicht auch beim Anlegen, dann ist das schon die Grauzone.
Das ist rechtlich keine Grauzone, es ist schlichtweg nicht legal nach deutschem Recht.
Das heißt, wo genau ist die Grenze?
Ja, die Grenze ist bei den knallhart hauswirtschaftlichen Leistungen, die zur Entlastung des Haushalts für die Menschen da sind, aber wo es irgendwo an meine körperliche Konstitution geht, ja, an meine Pflege, da ist die Grenze, da darf ich diese Menschen dann eigentlich nicht einsetzen und das ist absolut unrealistisch, das muss man ganz klar sagen. Es macht keinen Sinn, dort diese Grenze so zu ziehen. Entweder ist man so mutig und öffnet das Rechtssystem und setzt hier Familien auch nicht unter moralischen Druck oder wir sagen, es geht so nicht und müssen uns inhaltliche wie finanzielle Alternativen für Deutschland überlegen. Wie Klaus Fussek sagte, das System würde zusammenbrechen, wenn diese Frauen nicht hier wären.
Lassen Sie uns noch einen ganz kleinen Moment dabei bleiben. Das heißt, ganz klar, Sie sagen, es gibt überhaupt keine einzige legale Möglichkeit, wie ich jemanden aus dem Osten beschäftigen kann. Und zwar nicht, um nur einzukaufen oder die Waschmaschine zu betätigen, sondern eben auch in Betreuungsfunktionen zu übernehmen.
Ja, das natürlich, ich kann meinen eigenen Pflegedienst gründen, aber da muss ich den nach deutschem Recht anmelden, da brauche ich die Pflegefachkraft, da brauche ich Weiterbildungen und da bin ich dann wieder bei Finanzierungen, also Entlohnungssystemen, die natürlich mit diesen 15 bis 1800 Euro, die den Organisationen gezahlt werden, die ja noch nicht mal bei den Frauen ankommen, bei denen kommt ja pro Stunde 2,50 Euro dann maximal an, das ist damit nicht finanzierbar.
Dann ist das, was in dem Fall, den Frau Backes geschildert hat, passiert, ist eigentlich illegal. Die Betreuerin, die Sie hatten, Frau Backes, ich gucke Sie jetzt gerade an, war bei einem polnischen Unternehmen angestellt. Zumindest wurde Ihnen das so gesagt.
Ja, das ist klar. Aber es geht ja hier drum, die Frauen, wenn sie meiner Mutter beim Toilettengang helfen, vertreten die einen deutschen Pflegedienst und nehmen dem Geld weg oder vertreten sie mich? Weil wenn ich als Tochter das mache, dann kommt ja auch niemand daher und sagt, du müsstest da jetzt eigentlich eine sozialversicherungspflichtige Person für haben. Und das ist ja dieses komplett Krumme und Absurde. Und ich kann mir auch nicht erklären, welche Köpfe das konstruiert haben.
Also ich glaube, der gesunde Menschenverstand weiß Bescheid. Jeder Zuhörer, jede Zuhörerin draußen weiß Bescheid. Jeder kennt es, also wenn er betroffen ist. Wie der Herr Wallraffen-Dreiser sagt, wir müssen endlich jetzt mal sagen, so sieht die Situation aus. Die Menschen leben hier in Deutschland, haben hier gearbeitet, wollen im Alter in Würde gepflegt werden. Wir schaffen es in unserem System nicht. Ich sage das immer, entweder können oder wollen wir es nicht bezahlen. Aus der Sicht pflegebedürftiger Menschen gibt es definitiv derzeit keine Alternative, keine legale. Alles andere wird wortkosmetisch geschönt und relativiert und bagatellisiert.
Das heißt also, die legale Möglichkeit über die zentrale Arbeitsagentur, die es ja gibt und die um die 2000 bis 2500 Fälle, glaube ich, im Jahr löst, kann man mal so sagen, und auch relativ teuer ist, also so um die 1800 bis 2000 Euro pro Monat kostet, das ist auch nur dann legal, wenn die Waschmaschine und der Einkauf erledigt werden, aber eben nicht die Pflege.
Also ich sag mal so, man kann das jetzt...
Ist das so? Ist meine Frage.
Es ist so. Und ich sage mal, es gibt inzwischen, ich nenne es jetzt einfach mal ganz unprofessionell, intelligente Lösungen. Weil ich denke, aus der Sicht der Pflegedienste ist es natürlich auch schon Wahnsinn, weil sind Konkurrenzen, die sind unschlagbar. Das ist auch...
Finanziell unschlagbar.
Finanziell. Und ich kenne jetzt inzwischen sehr viel intelligente Pflegedienste, ich darf das mal so flapsig sagen, die sagen, ich mache die Grund- und Behandlungspflege in dieser Familie, ich sichere sozusagen auch meinen Arbeitsplatz, ich sichere auch die Pflegequalität in dem Haus und den Rest, ich sage das immer 23 Stunden und 30 Minuten, die ich als Pflegedienst sowieso nicht leisten kann, die mein Kunde auch gar nicht bezahlen kann, da mache ich die Augen zu, das macht die Frau aus Osteuropa und so ist es für alle Beteiligten die Lösung.
Das wäre dann also der Ersatz zum Beispiel der Tochter. Also sich miteinander beschäftigen, vielleicht was vorlesen, all die Dinge, die eben in den ansonsten 23 Stunden auf jeden Fall stattfinden müssen und zur Toilette gehen. Herr Wallraffen-Dreiser.
Das erregt mich natürlich sofort. Also das, was Frau Backes sagte, kann ich ja noch voll unterstreichen, wenn ich persönlich für mich eine Lösung finde. Aber wenn wir jetzt schon so weit kommen, dass dann deutsche Pflegedienste ihre Finanzierungen sichern und an der Stelle dann die Polen zu ihren niedrigen Vergütungen mit einbinden, das finde ich pervers in aller Klarheit. Entweder findet man ein System, hier Menschen, Angehörige zu unterstützen, oder wir finden ein legales System in Deutschland, aber diese Zwischenlösungen wieder, so ein bisschen wir versichern unsere Einkommen auch tariflich und dann aus Osteuropa, die können zu niedrigen Konditionen kommen, das ist nicht seriös, das finde ich überhaupt nicht seriös.
Ist die Realität und nicht seriös, und ein Herr aus dem Publikum wedelt gerade mit der Hand, bleiben Sie ruhig sitzen, sagen Sie Ihren Namen.
Georg Bonerz. Ich wollte nur mal eine Zahl in die Runde hineinwerfen. Es sollen 35.000 examinierte Fachkräfte arbeitslos sein, langzeitarbeitslos. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Man könnte hier viel, viel mehr organisieren. Und einen Punkt möchte ich noch gerne sagen zu den polnischen und den Menschen aus Polen. Ich habe so vom
stellvertretend für viele. Es ist nicht nur Polen, aber die meisten kommen, glaube ich, im Moment aus Polen.
Ja, wenn ich mir vorstelle, 3 Monate, 24 Stunden am Ball zu sein, das ist auch verdammt anstrengend, ne? Weil die Menschen gehen dann nach 3 Monaten oftmals wieder nach Hause, aus arbeitstechnischen Gründen. Und wenn ich 24 Stunden am Ball sein muss, fragen Sie mal die Pflegedienste, die nur, sagen wir mal, 7 oder 8 Stunden am Tag unterwegs sind mit Rollschuhen und rennen sich die Hacken ab. Und dann wollte ich nur einfach sagen, ich bin im Marienhaus in Essen und wir kriegen dann nachher die Menschen zu.
Pflegeeinrichtung?
Ja, das ist Pflegeeinrichtung in Essen. Und wenn dann alles nicht mehr passt, dann bekommen wir diese Menschen zu uns und dann sollen wir, sagen wir, in der letzten Phase dann gute, menschenwürdige Pflege leisten. Und das ist auch bei den Rahmenbedingungen verdammt schwer. Und der Herr Wallraffen-Dreiso hat gerade was Tolles gesagt, fand ich. Weil er sagte, wir haben immer das gemacht, was wir für richtig hielten. Ich glaube eher, dass wir gemacht haben, was die Politik für richtig hielt. Unter dem Motto Pflegeweiterentwicklung oder jetzt von der Landesregierung Wohn- und Teilhabegesetz. Das hört sich alles so weit an, dann habe ich schon das Gefühl, dass die Leute alle meinen, das möchte ich auch machen, ne? So im Altenheim oder was auch immer, gut so versorgt zu werden zu Hause. Und wenn sie dann heute gucken, wie wenig Menschen da sind, unterm Strich, und jetzt höre ich auf, es geht nur um Kohle, um Geld. Und das wird von der Politik beeinflusst. Und wir sind die Marionetten. Das ist jetzt mein Beitrag dazu. Wir sind die Marionetten und wir zum Beispiel in der stationären Altpflege sollen menschenwürdige Pflege zum Schluss leisten. Und es ist verdammt schwer. Nur ein Punkt noch, zwei Mitarbeiter sollen sich für 40 oder 30 Menschen morgens die Hacken abbrennen im Altenheim. Und das ist wohl Usus überall. Stellen Sie sich das vor, das ist unter meinen Gesichtspunkten, die ich so für menschenwürdig erachte, ist das Galeere pur.
Also wenn ich das höre, ganz viel Verständnis einerseits für den Punkt Haushaltshilfen, Betreuungshilfen aus dem Osten, also wenig Konkurrenz, auf der anderen Seite natürlich schon so ein bisschen, weil die Bedingungen im Heim eben auch ganz gruselig sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also da schwingt eine ganze Menge mit, auch in ihrem Herzen, wenn ich das richtig höre.
Und 35.000 Fachkräfte sollen langzeitarbeitslos sein. Da müssen
Betreuungspflegekräfte.
Richtige Pflegekräfte sind bei Scholz gemeldet als Langzeitarbeitslose, die ausgeschieden wurden aus dem Kranken- und Altensystem wegen Überforderung, kaputt, Burnout. Fragen Sie die Berufsgenossenschaft, was da los ist. Buckel krumm, können nicht mehr. 35.000 Langzeitarbeitslose, die versucht man jetzt elegant gerade über das Bundesministerium für Gesundheit und das Arbeitsministerium 10.000 davon wieder in den Altenheimen unterzubringen. Das läuft gerade politisch. Und das ist wieder so ein Ding, was Wallraffen-Dreiso sagt. Da machen wir, was wir für richtig halten. Wir machen das, was die Politik uns vorgibt.
Führt uns zu dem nächsten Punkt, den ich nach der nächsten Musik gerne ansprechen möchte. Wie machen es denn eigentlich die anderen? Also ein Nachbarland von uns, Österreich, macht uns zumindest einen Schritt vor. Herr Rupp, Bernhard Rupp, Professor für Gesundheitswesen und Berater auch der dortigen Regierung, ist ja heute hier und kann uns darüber erzählen, warum eigentlich es in Österreich anders läuft, wie es dazu gekommen ist und wie es denn läuft und wie Sie das einschätzen. Danke. Wie gehen eigentlich die Österreicher damit um, mit diesem Problem? Das haben ja nun alle und nicht nur wir hier in Deutschland. Herr Professor Rupp sitzt schon neben mir, aber erst würde ich gerne zu der Dame aus dem Publikum gehen, die hochgekommen ist. Sie waren ja in der ersten Runde schon mal dabei. Sagen Sie nochmal Ihren Namen.
Gabriela Thon.
Ja, weshalb sind Sie nochmal hochgekommen?
Weil ich gleich noch was hier fragen will.
Ja, können Sie jetzt, bitte.
Nee, ich muss erst den Professor hören.
Ja, okay, dann hören Sie sich das mal ganz in Ruhe an. Dann fangen wir doch an miteinander. Wie läuft's denn in Österreich?
Es lief so ähnlich wie hier in Deutschland. Wir haben dieselben Probleme über viele Jahrzehnte gehabt, nur im Maßstab 1:10. Und wir hatten eine Zuspitzung dieses illegalen Betreuungs- und Pflegeproblems im vorletzten Wahlkampf unserer Nationalratswahlen, wo letztlich dann auch einige Politiker gesagt haben oder geoutet wurden, dass sie auch im eigenen Familienkreis mehr oder weniger illegale Betreuungs- und Pflegepersonen verwenden.
Ihr früherer Bundeskanzler, glaube ich auch, ne?
Ja, richtig, Sie sagen es. Das heißt, dann wurde so richtig Dampf gemacht und es wurden eben Expertinnen und Experten auch gebeten, hier Lösungsmodelle anzudenken. Es hat politische Vorgaben gegeben und es hat eine österreichische Lösung gegeben. Und diese österreichische Lösung liegt auch hier auf dem kleinen grünen Tischchen, das die Hörerinnen und Hörer ja nicht sehen können. Und auf dem grünen Tischchen liegt ein Kinderbuch, das kleine Ich bin ich. Und wenn Sie dieses Kinderbuch kennen, es handelt sich um ein lustiges Tierchen, das ist weder ein Vogel, noch ein Nilpferd, noch ist es ein Hund, sondern es ist eben was ganz Besonderes. Und ich habe dieses Buch deswegen mitgebracht, weil es uns sehr deutlich zeigt, was wir in Österreich auch tatsächlich politisch und juristisch zu Wege gebracht haben. Wir haben eine Hybridmischung. Wir haben ja vor der Musikunterbrechung gehört, dass in Deutschland trefflich gestritten wird, was ist denn nun erlaubt an Pflegeleistungen und wo hört die hauswirtschaftliche Betreuung auf? Aber wo fängt die Fachpflege an? Diese Probleme hatten wir auch und wir haben sie österreichisch gelöst. Ich weiß nicht, ob es alles in allem ein Modell sein kann, auch für eine deutsche Regelung. Bei uns ist es ja nicht, und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, nicht die Theresa aus Gdansk, sondern bei uns ist es vor allem die Anna aus Bratislava oder vielleicht auch aus Prag. Und hier gibt es schon auch historische Unterschiede, denn die Tschechoslowakei war ja der Großproduzent für den Einflussbereich des Kommunismus für diplomiertes Pflegepersonal. Das heißt, tschechisches Pflegepersonal war der große Exportschlager. Das heißt, nach dem Wegfall des Eisernen Vorhanges waren wir in Österreich in der glücklichen Lage, dass wir hochqualifiziertes Personal, mehr oder weniger legal, auch für den österreichischen Markt hatten. Das heißt, die Frage, die konnten mehr, als sie eigentlich durften. Und die Anforderung in Österreich war, wie können wir dieses Potenzial auch legalisieren? Und was wir gemacht haben, war Mitte des Jahres 2007 ein neues Gesetz zu kreieren. Das ist das sogenannte Hausbetreuungsgesetz, mit dem ein erster Schritt gesetzt wurde.
Moment, Hausbetreuungsgesetz. Also zwischen Haushaltshilfen und Betreuungshilfen so eine Melange praktisch.
Ja, es war damals ein erster Schritt und dieses Hausbetreuungsgesetz hat kein halbes Jahr gehalten. Dann wurde es schon wieder ergänzt und ersetzt. Wir haben seit Mitte 2007 schrittweise die Fachlichkeit des Personals in Österreich anerkannt und dieses Hausbetreuungsgesetz, ein ausgesprochen doofer Titel, es werden keine Häuser betreut, sondern Personen, und diese Personenbetreuung, um etwas präziser zu werden, umfasst natürlich das Waschen, das Putzen, das Kochen, das Einkaufen, aber jetzt auch unter bestimmten Bedingungen die Möglichkeit tatsächlich auch Fachpflege anzubieten. Sie können sich vorstellen, dass hier natürlich wenig Freude auf Seite der Gewerkschaft und auf Seite bestimmter politischer Parteien war, hier quasi Billigpflege auf dem österreichischen Markt zuzulassen. Auf der anderen Seite waren wir alternativenlos. Es ist uns nichts anderes eingefallen. Und der juristische Trick, mit dem das passiert ist, war, wir haben keine Angestellten, die nach österreichischen Tarifverträgen entlohnt werden müssten, die sehr, sehr hoch sind, vergleichbar mit den deutschen Tarifverträgen in dem Bereich, sondern wir haben hier ein Zaubermittel entwickelt und haben sie zu Unternehmerinnen gemacht. Das heißt, diese Personen sind...
Also zu selbstständigen Personen.
Zu selbstständigen Personen, zu Gewerbetreibenden. Das heißt, die... Und wir haben also ein Phänomen, das wirklich einzigartig auf den österreichischen Markt ist. Innerhalb eines halben Jahres haben wir quasi von null Gewerbetreibenden, Hausbetreuungs- oder Personenbetreuungs- Gewerbetreibenden einen Anstieg auf über 14.000 gehabt. Das heißt, eine Legalisierungswelle, wie es Österreich vorher nicht gesehen hat. Das heißt, es wurde dieses Angebot der Legalisierung auch mit Straffreiheit, was die Vergangenheit betrifft, tatsächlich gut angenommen und wir waren selber sehr erstaunt, dass diese Möglichkeit funktioniert. Sie funktioniert jetzt. Und jetzt komme ich wieder zu meinem Buch mit dem kleinen Tierchen, dem kleinen Ich bin ich, das sozusagen weder Hase, Igel noch Nilpferd ist.
Eine kleine Raupe, würde ich sagen, mit Haaren und großen Augen, aber irgendwie auch ein bisschen was Elefantöses dran.
Ja, es ist von jedem etwas und das trifft's genau. Es ist sozusagen kein reines Stubenmädel, es ist aber auch keine vollqualifizierte Pflegefachkraft. Es ist juristisch gesehen noch nicht so ganz klar, ob dieses gewerbliche Modell auch in allen Facetten halten wird oder ob es ein Umgehungsgeschäft darstellt und es in Wahrheit sich doch nicht in Einzelfällen um arbeitsrechtliche Verträge handelt.
Aber da gibt es noch keine Entscheidung oder laufen da Verfahren? Also in Deutschland hat ja gerade ein Amtsgericht, ich glaube das Münchner, entschieden, dass solche Fälle Scheinselbstständigkeit sind, das heißt also mit dem deutschen Recht nicht zu vereinbaren.
Es gibt in Österreich derzeit zwei mir bekannte Fälle. Allerdings beziehen sich beide Fälle noch auf die Zeit vor diesem Hausbetreuungsgesetz. Das heißt also aktuelle Fälle, die sich auf die neue Rechtslage berufen haben, wir in Österreich derzeit nicht.
Erklären Sie sich das, wo kein Kläger, da kein Richter, so nach dem Motto, halten wir alle still, super, wir haben jetzt so eine klasse, Sie sagen das immer so schön, österreichische Lösung gefunden, lassen wir das mal dabei?
Gut, ich kann nur hoffen, dass jetzt keine Politikerinnen aus Österreich zuhören. Ich sage jetzt etwas sehr Gefährliches. Ich bleibe sozusagen, nachdem ich eine Märchenstunde begonnen habe mit dem kleinen Ich bin ich, bleibe ich bei einem Märchen und möchte jetzt in den Mund nehmen das Märchen von des Kaisers neue Kleider. Wir wollen bestimmte Dinge möglicherweise gar nicht so sehen.
Also so wie wir das eigentlich auch machen, hier.
Ja, nur allerdings haben wir schon einen Schritt gesetzt und ich denke, und jetzt setze ich mir sozusagen den juristischen Doktorenhut auf, dass die Rechtslage betreffend der gewerblichen Tätigkeit mit den vielen Facetten und auch der Möglichkeit, nicht nur einen Kunden zu betreuen, sondern auch zeitgleich mehrere Kunden zu betreuen, es doch zulässig erscheinen lassen werden, sozusagen hier gewerblich tätig zu sein und nicht von vornherein und in jedem Fall von einem Umgehungsgeschäft zu reden. Also hier denke ich, dass wir juristisch auch durch bestimmte Öffnungen und Möglichkeiten, mehrere Kunden zu haben, hier doch juristisch etwas festeren Boden unter den Beinen haben.
Schön, Sie das gerade gesagt haben. Konnte, wollen, würde oder so. Das klingt ja schon juristisch. Nun nehme ich an, dass das in Tschechien nicht so ganz anders ist als in Polen, was die Entwicklung der Gesellschaft angeht. Zwei Menschen, mehrere natürlich, aber zwei möchte ich gerne zitieren, die bei uns angerufen haben. Einmal ist das Stefan Juchums aus Düsseldorf, der Vorstandsmitglied des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe ist und der sagt, auf lange Sicht sind osteuropäische, speziell polnische Frauen, jetzt in Bezug auf Deutschland, aber keine Lösung, da die demografische Entwicklung speziell in Polen noch ungünstiger ist als bei uns, was hier aber gar nicht kommuniziert wird. In 10 Jahren werden wir niemanden mehr von dort hier erwarten können. Sie nicken auch schon. Und auch Else Katzer aus Altenhofen hat angerufen und sagt, dass sie vor kurzem im Fernsehen eine Sendung zu dem Thema gesehen habe und dass das ganz schön grausam gewesen wäre. Die Alten in Polen fangen an, sich zu beschweren, weil auch sie jetzt zunehmend unversorgt bleiben und der Pflegebedarf dort auch so hoch sei. Und außerdem wächst in Polen eine ganze Generation von Kindern ohne Eltern auf. Als Jugendliche sind sie verzweifelt, werden kriminell und sind völlig orientierungslos, zumindest einige von ihnen. Wir haben die Versöhnung mit Polen ja ganz gut hingekriegt, aber wenn das so weitergeht, dann werden wir Probleme miteinander bekommen. Und sie findet, dass das von unserem Staat verboten werden müsste. Da sind wir natürlich wieder bei der Frage. Ja, bitteschön.
Ja, das wurde ja eben aus dem Publikum auch gesagt, diese 35.000 Menschen in der Statistik, Pflegefachkräfte, es sind keine Pflegefachkräfte, es sind überwiegend auch Menschen aus früheren 1-Euro-Jobs, die da wieder erfasst sind. Was passiert in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland? Die Fachausbildung der Pflegeberufe ist weder attraktiv, noch ist die Refinanzierung dauerhaft sichergestellt. In NRW ist die Anzahl der Pflegefachkräfte, Ausbildungsplätze zurückgegangen. Es gibt keine seriösen Alternativen im hauswirtschaftlichen Bereich. Da müssen wir dran arbeiten, weil die Entwicklung, dass die polnischen Damen, die hier arbeiten, nicht mehr kommen. Sie gehen nach England, in anderen Bereichen, weil mehr bezahlt wird. Oder sie bleiben in Polen, weil die Entwicklung des Altwerdens dort auch da ist. Muss uns hier jetzt nicht ruhig stellen, sondern wir müssen einfach dieses Thema öffentlicher machen. Wir müssen es für die Menschen, die Hilfe brauchen, legalisieren. Und wir müssen für die in dem Bereich tätig sind, ob Hauswirtschaft oder Pflege, einfach das gesellschaftlich auch anerkannter machen. Es ist ja immer noch eine Schande, im Pflegebereich zu arbeiten, anstatt das gesellschaftlich dahin zu stellen, wo es hingehört, dass das eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist, wo die Menschen, die da arbeiten, anerkannt werden.
Zunehmend wichtiger natürlich. Herr Fussek und dann wieder Sie, Herr Upp.
Also das eine ist das Pflegeproblem und wir sehen das, das wird dann weiter nach Osten gehen und irgendwann haben wir die Ukraine und so.
Ist jetzt schon.
Ist auch schon. Nein, ich glaube, es muss auch parallel was laufen. Also es sind ja für viele Angehörige, denen wäre ja schon geholfen, wenn sie sowas Ähnliches wie eine bezahlbare Krippe hätten. Ich nehme das Beispiel mal für Kinder, Tagespflege. Viele bräuchten einfach mal eine bezahlbare Nachtwache, Wochenendfreizeit. Das sind ja nicht immer nur 24 Stunden. Das heißt, was wir hier brauchen, und das ist dieses Umdenken in dieser Gesellschaft, jede Kommune, jede Stadt muss sich auf dieses, mit diesem Thema auseinandersetzen, muss sagen, wir kümmern uns um Kinder, wir kümmern uns um Jugendliche und selbstverständlich auch um ältere Leute. Wir brauchen den Ausbau der Tagespflege. Wir müssen schauen, dass die Familien nicht erst dann entlastet werden, wenn sie zusammenbrechen. Viele Familien, die jetzt aus Osteuropa jemand haben, die haben wir jahrelang, wo sie mit geringeren Hilfen ausgekommen werden, haben wir sie im Stich gelassen. Und dann kollabiert das und dann kommt die aus Osteuropa. Wenn wir bei Zeiten, wie bei Kindern, Sie können das Beispiel, passt 1:1, wenn wir dort in den Kommunen Alternativen bieten, Nachbarschaftshilfen, Besuchsdienste haben, dann würden wir das Thema auch, würde das Problem entspannen.
Sagt man ja immer so schön, der Fisch fängt am Kopf vom Stinken an, ne? Sprich, wir sind ja wieder natürlich bei den politischen Regelungen und damit bei der Frage, gesellschaftspolitischen und eben auch knallhart politischen, sind natürlich auch wieder bei der Frage, und damit Herr Rupp zurück zu Ihnen, dieses österreichische Modell, das Sie da beschrieben haben, ließe sich das übertragen auf uns?
Dazu kenne ich die juristische Situation in Deutschland nicht gut genug. Ich denke, politisch wäre es eine Möglichkeit, einmal eine kleine Klammer zu schaffen und einige Jahre zu gewinnen. Es ist auch klar, und das wurde auch schon gesagt, es ist keine dauerhafte Lösung, was wir hier haben. Und ich bin nächste Woche bei einer großen Veranstaltung zu dem Thema bei der österreichischen Bundeswirtschaftskammer. Und auf dem Deckblatt der Einladung sieht man eine pflege- und betreuungsbedürftige Dame im Rollstuhl. Und dieser Rollstuhl wird geschoben von einer Frau mit asiatischen Gesichtszügen. Das führt uns dazu, wir sind schon in der Ukraine, wohin geht's denn noch? Sind wir
so danach nach Nordkorea sozusagen?
Absolut. Das bedeutet, wir haben uns eine Verschnaufpause jetzt juristisch geschaffen, um unsere Hausaufgaben auch politisch in Österreich zu lösen. Und diese Hausaufgaben wurden zum Teil auch schon angepackt. Eine Möglichkeit, auch den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten, ist uns jetzt gelungen. Wir haben es auf Fachhochschulenniveau gehoben. Denn was Österreich und Deutschland bis jetzt verbunden hat, war die Tatsache, dass wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein relativ bescheidenes Ausbildungsniveau bei faktisch guter Qualität und gutem Engagement der Betroffenen, aber nach formalen Kriterien ein sehr bescheidenes Niveau hatten und wir keine akademische Ausbildung im Pflegebereich hatten. Österreich hat jetzt hier nachgeholt und wir haben es auf dem Niveau der Fachhochschulen. Das ist das eine. Und das andere, und ich möchte das gewerbliche Modell in Österreich ja nicht so pessimistisch darstellen, aber man muss auch eines sehen, und ich nehme an, die Expertinnen aus Deutschland werden mir das bestätigen, die durchschnittliche Verweildauer von examinierten Pflegekräften in Österreich liegt so zwischen 6 und 7 Jahren. Was wir hier haben in Österreich mit diesem gewerblichen Modell, wäre eine Möglichkeit für den Wiedereinstieg, um es hier erfahrenen Frauen nach der Kinderpause oder nach sonstigen Orientierungsausflügen in andere Branchen wieder zu ermöglichen, ein eigenes kleines Gewerbe auch zu gründen und hier einzusteigen und auf eigenen Beinen zu stehen. Ich bin nicht zuversichtlich, dass das ein Massenphänomen werden wird, aber es wäre eine weitere Nische, über den selbstständigen Bereich der Pflege hinaus auch andere Betreuungsbereiche über dieses Gewerbe noch anzubieten. Also ich denke, dass wir in Zukunft ein Patchwork-System brauchen, dass wir angefangen von der Unterstützung der Angehörigen, die ja jetzt die Mega-Hauptlast auch der Betreuung und Pflege tragen, dass wir examinierte Dienste, dass wir Betreuungs- und Sozialdienste in Kombination und gut gemanagt von Expertinnen, die als Case- oder Care-Managerinnen das Ganze irgendwie am Laufen halten und koordinieren, brauchen werden. Eine vollständige Finanzierung einer Top-Pflege über 24 Stunden rund um die Uhr über mehrere Jahre hinweg wird es in Österreich nicht spielen und ich denke auch Deutschland wird hier das nicht leisten und finanzieren können.
Dazu Frau Backes und Herr Wallraffen-Dreiso. Frau Backes.
Ich sehe das durchaus, dass es hier Zwischenlösungen sind, die uns nicht entlasten, also uns dem Thema zu stellen und größere Konzepte zu stellen. Also gerade wegen der demografischen Entwicklung eben auch, dass wir andere Lösungen, wie gehen wir mit dem Alter um, wohnen im Alter und so weiter. Ich möchte aber nochmal zurück, Frage, ich kenne jetzt die österreichischen Verhältnisse nicht genug, um eine Vergleichbarkeit darzustellen, aber ich möchte zurück, bei uns ist eben der absolute Großteil der osteuropäischen Hilfen sind richtig rechtlose Schwarzarbeitsverhältnisse, die also nur auf Absprache funktionieren, die auch von Leuten in Anspruch genommen werden müssen, weil sie das anders nicht finanzieren können. Also es ist ein Unterschied, ob sie 800 oder 1800 Euro zahlen jeden Monat. Und da habe ich gelesen, dass Österreich da eben auch eine soziale Komponente hat und mit unterstützt und aufstockt. Während bei uns kriegen sie also maximal Pflegegeld, das sind dann bei Pflegestufe 2 420 Euro. Wenn das eine Pflegesachleistung wäre, wäre das schon mal das doppelte Geld und viel geholfen. Aber diese ganze Verlogenheit, die hier über diesem Thema liegt, die verhindert das natürlich.
Dazu am besten direkt, Herr Rupp.
Ja, danke, dass Sie diese Frage ansprechen. Dieser Legalisierungsboom, den ich vorhin erwähnt habe, dass wir quasi von null auf über 14.000 gewerbetreibende Betreuungs- und Pflegepersonen hochgeschnellt sind, hat auch damit zu tun, dass begleitend es eine Bundesförderung gegeben hat, die die Legalisierung, sprich die Sozialversicherungskosten, ursprünglich zu etwa 80% und jetzt nach einer Nachbesserung im September letzten Jahres mit einer Überdeckung abdeckt und dadurch die legale Betreuung sowohl im gewerblichen Bereich, der aber unschlagbar günstig ist im Vergleich zum Angestelltenmodell, den ich wirklich vernachlässigen möchte, aber in beiden Fällen für gewerblich angeheuerte Betreuungspersonen, also für angestellte Personen, die ich bei mir im Haushalt selber anstelle als Arbeitgeber, kriege ich eine Bundesförderung und in manchen Ländern auch eine Landesförderung, die die Legalisierung billiger macht unter dem Strich, als die illegale Lösung jemals war. Das heißt, das war unser, um das österreichisch zu sagen, unser Zuckerl, um tatsächlich sozusagen etwas Attraktives auch zu bieten, um zu sagen, okay, ich ermuntere meine Anna oder meine Theresa, den Schritt zu gehen. Ich unterstütze sie bei der Anmeldung des Gewerbes und kriege auch noch eine Förderung dafür.
Nachfrage, Frau Backes?
Wie viele deutsche Politiker kommen denn bei Ihnen vorbei und fragen, weil wie macht ihr das?
Derzeit noch keiner. Allerdings mein Forschungskollege Professor Schmidt war vor kurzem in Frankfurt eingeladen und hat dort großes Interesse auch von politischen Entscheidungsträgerinnen und auch von Expertinnen in Deutschland geortet. Vielleicht können wir sozusagen die Zusammenarbeit auf der Experten- und auf der Politikebene vertiefen. Also an mir soll es nicht scheitern. Ich komme gerne und ich fühle mich auch hier sehr wohl. Selbst der Kaffee ist mittlerweile gut geworden in Deutschland.
Na, das könnten wir uns nur wünschen, dass da etwas Annäherung stattfindet. Herr Weyraffen-Dreiso.
Ja, der Fussek sprach eben die Alternativen an. Da würde ich gern zwei, drei Sätze zu verlieren, weil wir haben ja schon festgestellt, dass der Bedarf ist da. Wie lange es noch geht, wissen wir nicht, ob wir bis Nordkorea müssen. Es gibt, und das ist im Ruhrgebiet entstanden, interessanterweise hier in der Nähe von Oberhausen, von privaten Diensten. Es gibt Servicepakete mittlerweile. Die sind nicht die hundertprozentige Garantie, die sind auch nicht so günstig wie im polnischen Bereich, aber es ist für viele Menschen auch schon die Sicherheit zu wissen, zum Beispiel für 25 Euro im Monat, einmal im Monat kommt jemand zu Besuch, Tag und Nacht werde ich angerufen, für 50 Monate, wir bieten das seit kurzem bei uns auch an, ist dann garantiert zweimal der Besuch. Ab 100 Euro geht's damit.
Moment. Zweimal im Monat der Besuch.
Richtig. Zweimal im Monat der
Besuch. Wofür jetzt genau? Zur Kontrolle, ob jemand, der da vielleicht illegal arbeitet, das auch ordentlich macht?
Nein, ich komme vorbei, weil Sie es wünschen. Ich rede mit Ihnen eine Stunde. Einfach, Sie können entscheiden, zweimal im Monat kommt jemand persönlich und ich habe die Gewissheit, immer wenn der Notfall ist, habe ich den persönlichen Kontakt. Das kann vermittelt werden, wo ist ein Krankenhaus, wo ist eine Pflegestation. Und so baut sich das auf bis 200 Euro, dann bin ich schon einmal in der Woche da zum Putzen und einmal in der Woche zum Einkauf. Also es gibt Zwischenschritte, die vor allen Dingen den Menschen Sicherheit bieten. Die sind nicht 24 Stunden jemand da, aber die bieten die Gewissheit, dass jemand, wenn ich ihn brauche, auch dann tatsächlich vorbeikommt. Die Gewissheit habe ich bei Sozialstationen nachvollziehbar. Im Moment, wie es organisiert ist, nicht. Diese Servicepakete bilden also eine seriöse Alternative. Nicht, wenn es wirklich 10 Stunden pro Tag nötig ist, aber es ist häufig so, dass die Ängste der Menschen schon dadurch beseitigt werden, dass sie die Gewissheit haben, wirklich sofort eine Unterstützung zu bekommen, wenn sie sie brauchen.
Also nicht das Bibbern vor dem Tag X, dieses, oh Gott, was machen wir dann? Und dann plötzlich muss alles laufen, sondern der sanfte Einstieg in die Pflegebedürftigkeit. Ist es das?
Ja. Genau das ist das Angebot, was sehr gut bei den Kundinnen und Kunden ankommt. Und nochmal, es ist finanzierbar, 25 Euro im Monat bis 200 Euro im Monat. Und dann habe ich die Garantie, dass 8-mal im Monat jemand da war und ich immer anrufen kann, wenn Extreme passieren und entweder eine Sozialstation intensiver kommen muss oder man gemeinsam überlegen muss, wie kriege ich jetzt eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung hin, ist für mich schon eine nicht Vollkaskoversicherung, aber eine Teilkaskoversicherung, die für die Menschen finanzierbar ist.
Frau Backes dazu?
Ja, das finde ich eine sehr gute Idee, weil wir reden ja immer über Verlaufsformen, also gerade wenn wir bei demenzkranken Menschen sind. Und ich habe das, wie gesagt, gemacht über die Minijobfrau, dann eben für 400 Euro, weil zum Spazierengehen oder noch 5-mal die Woche dann eben vorbeigekommen. Und solche Zwischenschritte, die sind, glaube ich, für sehr, sehr viele Leute in der mobilen Gesellschaft, wo die Kinder irgendwie ein paar hundert Kilometer weg sind, extrem wichtig, aber auch für die Selbstständigkeit der alten Menschen, dass sie so lange wie möglich eine Unterstützung bekommen und das für sich selber noch regeln können. Das mit der 24-Stunden-Pflege, das ist natürlich der Extremfall, wenn es gar nicht anders geht. Aber diese Zwischenschritte, die helfen wahrscheinlich, um diesen 24-Stunden-Notfall extrem weit herauszuzögern.
Und würde wahrscheinlich auch den Anrufer, den ich gerne noch zitieren würde, auch beruhigen, weil genau dieses Gefühl, was passiert denn eigentlich, wenn der Tag X ist, der sagt, ich habe damals unglaublich viel Zeit mit der Suche verbracht und auch den Pflegediensten, hier sind die Pflegedienste angesprochen, immer aufgezeigt, dass wenn sie ihren Dienst, ihre Einstellung nicht veränderten, sie ihre Arbeit zum Beispiel an Polinnen auch verlieren würden. Also genau dieses Gefühl von, ja, da muss ich in der Denke auch der Anbieter von Pflegediensten und Anbieterinnen auf jeden Fall etwas ändern. Lassen Sie uns nach der nächsten Musik, es gibt ganz viele Scharren mit den Hufen, ich will sie alle nicht vergraulen, aber lassen Sie uns das ein wenig setzen lassen und vielleicht einen Moment drüber nachdenken. Und dann, Herr Fussek, ich gucke Sie jetzt gerade an dem Punkt weitermachen. Hier gehen die Diskussionen hin und her. Ich ziehe kurz Herrn Rupp, Professor aus Österreich, der sich mit dem Thema beschäftigt hat und uns erklärt hat, wie die österreichische Lösung aussieht, vor und komme dann zu Ihnen, Herr Fussek.
Ja, ich möchte noch eine Klarstellung machen. Es hat ja vorhin so geklungen, als ob wir in Österreich jede Fachlichkeit und Ausbildung über Bord geworfen haben und jetzt unsere Anna aus Bratislava oder die Therese aus Gdansk einfach werken lassen im Bereich der Pflege oder medizinischer Leistungen. Es ist etwas komplizierter und juristisch betrachtet geht es hier um die Delegation von Leistungen. Wir haben in Österreich nach dem Ärztegesetz und nach dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz hier Möglichkeiten geschaffen, auch an weniger qualifizierte Personen mit Aufsicht und Draufsicht der Profis diese Delegation durchzuführen. Also das wollte ich nur nachschießen, denn es, man kann ja nicht ausschließen, dass es doch Hörerinnen und Hörer auch in Österreich gibt und die würden sich dann wundern, wenn ich hier so unexakt unsere Rechtslage wiedergeben würde.
Ich dachte schon gerade, jetzt hat er doch Angst gekriegt, dass Politiker aus Österreich zuhören. Jetzt die Dame aus dem Publikum, Frau Thoms.
Ton. Okay, also ich hätte Sie gerne mal gefragt.
Sie gucken Herrn Rupp an?
Ja, ich gucke ihn an, weil die Frage soll an ihn gehen. Sie haben vorhin gesagt, dass die Verweildauer von examinierten Kräften 6 bis 7 Jahre ist und dann scheiden die aus dem Beruf aus. Gibt es in irgendeiner Form eine alternative Rückholaktion dieser erfahrenen Kräfte, die wieder zu integrieren in einen flexibleren Arbeitskreis, also was auch Pflege angeht und so weiter, die Erfahrung ist ja da, aber wenn ich... Wie der Mann vorhin im Publikum auch sagte, von dem 2 Pflegende für 40 Patienten ist ja nicht zu leisten. Also dass auch die vor Ort die Gegebenheiten sich verbessern und nicht nur, ich sag jetzt mal, hier in Deutschland gibt es ja diese 1-Euro-Jobs, ne, die ja auch angeblich keine Pflege machen sollen, aber machen sie ja trotzdem. Und gibt es da irgendwo ein System?
In Österreich.
Ja. Der Not gehorchend haben natürlich auch die öffentlichen Dienstgeber und auch private Anbieter reagiert. Und was früher sehr, sehr schwierig für Frauen, die nach der Kinderpause wieder zurück wollten, einen Teilzeitjob zu finden, haben sich mittlerweile natürlich viele Arbeitgeber darauf eingestellt. Das war der Beginn. Mittlerweile gibt es auch viele Angebote, die vom angeschlossenen Kindergarten an Kliniken oder angeschlossen auch an Pflegeheime bis hin zur Möglichkeit auch in der Betriebsküche gekochtes Essen mit nach Hause zu bringen. Denn wir haben ja doch es hier mit Dienstzeiten für das examinierte Pflegepersonal und auch für andere Pflegepersonen zu tun, die ja jenseits des Vorstellbaren liegen. Schichtende um, ich weiß nicht, 4 Uhr früh, wer kocht dann? Ich kann nicht mal einkaufen gehen. Das heißt, hier gibt es also doch Bemühen, wir würden es sozusagen als Human Resource Management bezeichnen, sich doch etwas auf die Bedürfnisse der überwiegend Frauen doch einzustellen. Es ist noch viel zu wenig, aber es haben viele Personalverantwortliche erkannt, dass es so nicht weitergehen kann.
Herr Fussek?
Naja, wir haben ja nächstes Jahr Wahlen und ich denke, das Thema muss zur Schicksalsfrage der Nation erklärt werden. Es muss raus aus diesen Nischendiskussionen. Dass Geld vorhanden ist, haben wir ja an der Bankendiskussion gesehen. Von heute auf morgen so schnell überhaupt noch nie was geändert. Während Pflege diskutieren wird 20 Jahre. Vielleicht kann man das schneller machen. Aber was wir hier machen, nicht die Lösung. Aus Österreich wird ja Lösung dann sofort relativiert. Die Lösung wird es wahrscheinlich so schnell nicht geben. Wir brauchen kurz-, mittel-, langfristige. Wir reden ja über Menschen, die heute und morgen Hilfe brauchen. Die können wir nicht vertrösten. Wir können die alten Menschen nicht auf Eis legen. Sondern wir müssen improvisieren. Wir brauchen intelligente Lösungen. Wir brauchen viele Lösungen. Und ich möchte gerne auf eine Aktion aufmerksam machen, die so eine Bürgerinitiative werden könnte. Die heißt im Internet aktiondemenz.de. Das heißt, die Probleme müssen in den Kommunen vor Ort zunächst mal gelöst werden. Und es ist auch einfacher, wenn ich weiß, über für welchen Menschen muss ich mich kümmern. Wenn in der Kommune die alte Nachbarin plötzlich dement wird, die ich von früher kannte. Vielleicht kann man über Kindergärten in Schulen das thematisieren. Die zuerst zitierten Nachbarschaftshilfen. Also man muss die Probleme auf viele Schultern verteilen, damit es nicht erst zum Kollaps kommt.
Das klingt jetzt für mich nach einem Aufruf nach ehrenamtlicher Arbeit. Ist das richtig?
Nein, ehrenamtlich ist ein Teilbereich. Wir brauchen viele Lösungen. In Deutschland ist oft so, entweder oder. Entweder Profis oder wir brauchen einen riesen Mix. Das kann von der ehrenamtlichen bis zur hochprofessionellen Fachkraft sein. Aber sie muss dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden. Wir müssen, weil sie hat, die Kollegin hat es erst gesagt, dann plötzlich ist die 1-Euro-Kraft ja offiziell nicht erlaubt, aber in der Praxis machen wir es. Und ich denke, auch wenn sich auch in den Pflegeheimen hoffentlich jetzt mal was tut. Also viele wollen ja auch nicht ins Pflegeheim, weil dort 2 Pflegekräfte 30 Leute versorgen. Das ist ja der Wahnsinn. Das kann man sicher. Auch da glaube ich, wenn sich Heime öffnen und zeigen, dass es anders geht, auch das ist Mustenlösung. Wir müssen auf viele Baustellen öffnen, weil die Lösung, wir können morgen nicht 100, 200.000 Pflegekräfte aus dem Hut zaubern. Das wird nicht gehen. Das halte ich für unrealistisch.
Sie sagen es, kommen Sie aus dem Publikum, kommen Sie, setzen Sie sich hierher. Sie sagen es ja ganz richtig, Herr Fussek, es sind Menschen, die jetzt Hilfe brauchen oder die morgen Hilfe brauchen. Frau Backes, ich gucke Sie gerade an, es gibt viele Menschen, die jetzt wahrscheinlich zuhören und die hoffen, dass es nicht so ist, aber bei denen morgen der Tag X anfängt. Da ruft jemand an und sagt, die Mutter liegt da und jetzt muss aber was passieren. Also es sind Dinge, da können wir jetzt gar nicht mehr so ruhig furchtbar lange drüber reden. Sprich, die Frage ist natürlich, was legal oder vielleicht auch so fast legal, können wir jetzt tun? Welche Möglichkeiten gibt es jetzt?
Also jeder, der Hilfe braucht, wird jetzt improvisieren und wird suchen. Und wir werden nach wie vor, und wenn ich einen Zollbeamten am Telefon habe, der mir erklärt, ich will das gar nicht wissen. Ja, also wir werden diese Lösung, ob sie uns passt oder nicht, ob sie ethisch, wir werden sie weiter haben, aber parallel
Hilfen aus dem Osten, solange es geht.
Selbstverständlich. Das ist wie bei einem Waldbrand. Da kann ich jetzt auch nicht fragen, wer hatte, war das Brandstiftung oder nicht, sondern ich muss löschen. Und viele brauchen Hilfe sofort. Und alle, die in der Pflege tätig verantwortlich sind, und es sind ja viele, müssen hier gemeinsam an einem Strang sitzen. Wir sitzen in einem Boot und wir müssen ein gesamtgesellschaftliches Problem lösen. Und da brauchen wir viele, viele Lösungen. Viele Alternativen und dann hoffe ich, dass wir das schaffen, weil es sind unsere Eltern, es sind unsere Großeltern, wir müssen uns das immer bewusst machen. Das sind unsere familiären Probleme, die wir haben und die müssen wir gemeinsam lösen. Auch die Kirchen, ich höre nichts von den Kirchen. Ja, also das wäre doch ein klassisches Thema der Kirchen, die sagen, wir schreiben da nicht irgendwelche Positionspapiere oder delegieren dieses Problem in Ethikkommissionen, wir müssen vor Ort handeln und helfen und zwar sofort.
Man kann ja nicht immer die Lösung aus dem Hut herbeizaubern, aber vielleicht ist das ein ganz schönes Bild hier heute bei Hallo Ü-Wagen, nämlich in der Runde sitzen ganz eng eine betroffene Angehörige, sie, der Leiter eines Pflegedienstes, der sich viele Gedanken macht, ein Herr aus dem Publikum neben mir, der gesagt hat, dass er in einer Pflegeeinrichtung arbeitet oder sie leitet ein, dann von der Sozialholding spricht der Stadt, in diesem Falle Mönchengladbach jemand und jemand von auswärts, der guckt und ich möchte auch die Hörer natürlich und Hörerinnen gerne mit reinnehmen. Ein Hörer nämlich hat angerufen aus Monschau und sagt, ich bin selbst betroffen und denke jetzt einfach mal ganz groß. Und nach dem Vorbild der Kindergärten würde ich mir Altengärten wünschen. Die sollen standortnah und bedarfsgerecht errichtet werden. Und bisher ist das alles überhaupt gar nicht irgendwie andeutungsweise so, dass man es benutzen kann. Frau Backes, fange ich doch mal bei Ihnen an.
Ja, ich denke, solange wir hier keine perfekten Lösungen haben und die werden vielschichtig sein, weil auch Altern ist ein sehr individueller und vielschichtiger Prozess und wie die Familien gestaltet sind ebenfalls, würde ich unbedingt dafür plädieren, dass wir hier diese Strafandrohung aussetzen. Dass nicht hier anständige Leute, die sich Sorge um ihre Angehörigen machen, kriminalisiert werden und genauso anständige Menschen aus dem Osten kommen.
Also die Fahndung im Klartext, die Fahndung vor der Tür steht, wenn auffliegt, dass Theresa aus Gdansk illegal da ist.
Ja, bisher habe ich sozusagen das Gefühl, die Behörden hoffen, dass da nichts ist, sodass sie sich da nicht in Anführungszeichen bloßstellen müssen angesichts einer Gesetzgebung, die sie im Stich lässt. Aber ich denke, so eine Strafaussetzung müsste auch kurzfristig möglich sein, weil auch die Frauen, die aus den osteuropäischen Staaten kommen, sind anständige bürgerliche Menschen, die für deren Selbstbewusstsein und deren Arbeit es auch wichtig ist, dass sie nicht hier als der letzte Dreck rumlaufen, sage ich mal.
Damit dann natürlich auch mehr das Gefühl haben würden, wenn es richtig doof läuft, gibt es etwas, wo ich mich beschweren kann und ich fliege nicht einfach raus und werde kriminalisiert. Aus dem Publikum, Herr, sagen Sie nochmal Ihren Namen bitte, Bonertz.
Bonertz, ja. Ich würde einfach einen Vorschlag machen an die Gesellschaft, weg von der Vereinzelung, weg von der Vereinsamung zu wieder mehr gemeinsamen Dingen. Das heißt, dass wir den Blick wieder öffnen.
Wie machen wir das ganz praktisch?
Den Fernseher ausmachen. Das Internet abstellen, ich sag mal jetzt einfach provokativ, und sich wieder um die Menschen kümmern, um den Nachbarn unmittelbar. In Amerika habe ich gesehen, da steht ein Schild, wir kümmern uns um unseren Nachbar, wenn der in Urlaub ist. Wir kümmern uns um ihn, wenn er Hilfe braucht. Bei uns sehe ich genau das Gegenteil. Das heißt, abschließen, sich wegschließen und mit nichts mehr was zu tun haben. Und das ist eine abgrundtiefe Resignation. Und da müssen wir von weg.
Dankeschön, Herr Wallraffen-Dreiso.
Ja, da passt mein Geschenk noch zu, was ich mitgebracht habe. Das können die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen, aber ich erkläre es kurz. 500 Meter vom Markt, wo wir hier stehen, entfernt ein polnisches Spezialitätengeschäft. Dort habe ich einige polnische Spezialitäten eingekauft, in Euro bezahlt, zu ganz normalen Preisen.
Heißt, was wollen Sie damit sagen?
Ja, die Legalisierung, das, was eben angesprochen wurde. In Polen gibt es auch Spezialitäten, Profis wie hier auch. In Euro bezahlt, also ganz normale Bedingungen, ganz legal. Ich bin ins Geschäft reingegangen und mit der Tüte wieder rausgekommen.
Herr Rupp?
Was mir noch wichtig ist und was mich stört an der Diskussion ist, dass wir immer darüber reden, dass die Theresa aus Gdansk jetzt darf oder nicht darf. Was ist denn bitte die Alternative derzeit? Und jetzt kommt es ein bisschen in die Frauenpolitik-Ecke. Die Alternative ist, dass wir wieder unsere eigenen Ehefrauen, Töchter, Schwiegertöchter belasten damit, dass sich aus dieser Ecke noch niemand aufgeregt hat und gesagt hat, wir brauchen Lösungen, wundert mich sehr. Und ich nehme an, dass die Situation in Deutschland nicht so unähnlich ist, die Situation bei uns. Was ist die Alternative dazu? Dass wir unsere eigenen jungen Frauen auch davon abhalten, auf dem Arbeitsmarkt Karriere zu machen, sich selbst zu entwickeln, auch Steuern und Beiträge zu zahlen, indem wir sie absaugen und sozusagen für die Hausarbeit verpflichten.
Ich bin mal sehr gespannt, was wir für Themenvorschläge in den nächsten Wochen bekommen werden als Reaktion auf genau das, was Sie gerade eben gesagt haben. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Mitdenken. Ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele Fragen natürlich einerseits offen geblieben sind, aber andererseits wahrscheinlich auch das Gehirn und die Regionen da oben ja in Gang setzen. Und vielleicht tun Sie das auch einfach miteinander und lassen Sie uns wissen, was dabei rauskommt. Das finde ich ganz schön. Am kommenden Samstag, am 6. Dezember, werden wir in Solingen auf dem Neumarkt stehen mit dem Thema Kinder, Kinder. Werden Jugendliche früher erwachsen? Ich frage Sie natürlich, was Sie dazu meinen. Wenn Sie sich vorher schon Gedanken machen wollen, melden Sie sich doch bei uns. Und eine Woche später heißt unser Thema Reicht's Hartz IV und der Ü-Wagen wird in Dorsten auf dem Platz der Deutschen Einheit stehen. Dazu interessiert uns natürlich Ihre Meinung, also zum Beispiel, ob Sie finden, dass der Hartz IV-Satz zu niedrig oder zu hoch ist. Meine Kollegin Claudia Menor wartet jetzt auf Sie, beziehungsweise auf Ihre Ohren, nämlich im Radio mit dem Mittagsecho. Und im Blickpunkt bietet sie Ihnen das Thema an: Fahndung nach Hitlers Schergen, 50 Jahre Zentralstelle in Ludwigsburg. Also, vielen Dank für heute. Ich habe gesehen, bei ganz vielen ist ganz viel passiert und ganz viel abzulesen in den Gesichtern gewesen. Und Sie stehen hier nur für die vielen Menschen, die es im Radio auch tun. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema uns noch lange beschäftigt. Danke. Tschüss, Ihre Violetta Mönch.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.